Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. Juni 2012 zum Thema Eine neue Arbeitszeitpolitik für Frauen und Männer. Zu Gast ist Katharina Schwabedissen, Philosophin, Politikerin, NRW-Landessprecherin der Partei Die Linke. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Die Mikrofone sind an, wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, willkommen beim Hochamt der Intellektualität an diesem schönen Sonntagvormittag. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im Kepler-Salon und vorausschickend mal erwähnen, dass die heutige Veranstaltung eine Kooperationsveranstaltung ist mit Radio Froh und der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Ja, Zeit gefunden, das ist schön, Zeit, so heißt es von jenen, die in den Zeitungen oft mal schreiben, Zeit sei etwas, das das Geld des 21. Jahrhunderts ist, zumindest sagen es die, die schon genug Geld haben. Und um Zeit geht es heute auch im weitesten Sinne, nämlich um die Aufteilung von Zeit in Verfügbarkeit, in Nutzbarkeit und in der Fairness von Gestaltung von Zeit. Ich hoffe, Sie haben Zeit gehabt, jetzt noch ein Brötchen zu essen, eine Schnitte oder wie sagt man, eine Butterstulle in Deutschland?
Eine Stulle, sagt
man. Eine Stulle. Wir haben vom Mauracher hier ein gar köstliches Vollkornbrot und Butter auch von diesem Biohof. Also genieren Sie sich nicht, sich davon zu holen. Auch der Kaffee ist sehr lecker, wie man sagt im Norden. Es liegt auch das Gästebuch auf, das darf ich noch erwähnen. Bitte schreiben Sie sich ein, auch wenn Sie Informationen haben wollen, unter anderem über die Freunde des Kepler-Salons, ein Verein, der insbesondere für das Frühstück heute verantwortlich ist, dankenswerterweise. Mein Name ist Klaus Butting, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich heute ganz außerordentlich, unsere Gästin begrüßen zu dürfen, nämlich Katharina Schwabedissen. Willkommen in Linz. Frau Schwabedissen werden Sie vielleicht kennen als Landessprecherin der Linken in Nordrhein-Westfalen. Hier gab es Wahlen vor kurzem, die nicht unbedingt sehr positiv für die Linke, für die Partei ausgegangen ist, aber davon werden Sie uns vielleicht noch berichten später. Aber vorweg geht es einmal um die 4-in-1-Perspektive, eine Perspektive, die von der Sozialwissenschaftlerin Frieda Haug aufgestellt wurde, eine der linken Theoretikerinnen in Deutschland, habe ich gelernt. Bitte um Ihren Impuls, Frau Schwabedissen.
Erstmal schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerade das zweite Mal innerhalb eines halben Jahres in Österreich und bin total begeistert, wie viel Resonanz es für diese 4-in-1-Perspektive hier tatsächlich gibt und wie viel Begeisterung auch. Was ich bemerkenswert fand, ich war vor einem halben Jahr in Wien. Da fand die Frauen-Enquete statt, organisiert vom Bundesfrauenministerium. Das wäre bei uns undenkbar. Es wäre bei uns undenkbar, dass das Frauenministerium jemand wie Frieda Haug einlädt, zu referieren über eine Perspektive, die ihm hier und jetzt anfängt und über den Kapitalismus hinausweist. In Österreich ist das offensichtlich anders. Und wer weiß, vielleicht ist da ja auch noch viel drin. Ich habe gerade gehört, die radikale Linke ist hier eher klein. Aber wenn solche Ansätze schon mal kommen, dann ist das ja was, wo man sagt, das bietet Grund zur Hoffnung. Wir erleben im Moment sehr hautnah und ich glaube alle miteinander, nicht nur in den Medien, sondern auch in der Debatte in der öffentlichen, die Krisen des Kapitalismus. Wir haben sie 2008 erlebt als sogenannte Finanzkrise und wir erleben sie jetzt aktuell als Eurokrise im gesamten Euroraum und wir erleben, dass sie sich langsam von den Rändern Europas zu uns heranfrisst. Wir haben die Auseinandersetzung in Griechenland mit ja wirklich verheerenden Folgen, wo jetzt Neuwahlen sind am 17. Juni, weil es keine Regierungsbildung mehr gibt. Es wird offen darüber geredet, dass wenn die Wahlen falsch ausgehen, man darüber nachdenken muss, ob nicht ein Militärputsch das nötige Mittel wäre, um da die Menschen im Zaum zu halten. Wir erleben das in Portugal, in Spanien gibt es jetzt gerade die Debatte um die neuen Rettungsschirme, die aufgespannt werden sollen. Das gleiche gilt für Irland, wo es auch auf der Kippe steht, ob diese Staaten überhaupt noch in der Lage sind, ihre öffentlichen Haushalte zu finanzieren. Und wir erleben gleichzeitig, dass diese Krisen an den Börsen durch den Kapitalismus genutzt werden, als Objekt weiterer Spekulationen und der weiteren Profitsteigerung. Und zwar kostet es, was es wolle, das Leben der Menschen und das Leben der Natur insgesamt spielt eigentlich in dieser Debatte überhaupt keine Rolle mehr. Und gleichzeitig erleben wir seit 1989 mit dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten, dass es eigentlich keinen Gegenentwurf mehr zum Kapitalismus gibt, der anerkannt wird, der diskutiert wird. Ich kann mich da selber dran erinnern, wenn man in den 90er Jahren gesagt hat, man ist Sozialistin, dann wurde man nicht mal mehr bekämpft, sondern man wurde müde belächelt. Ne? So, das ist so über den Kopf gestreichelt, armes kleines Wauzi hat die Zeit, den Trend der Zeit noch nicht erkannt, und ich glaube, man kann auch sehr klar sagen, dass das 20. Jahrhundert für den gescheiterten Versuch eines Sozialismus steht, der rein ökonomisch gedacht war und in dem einfach viele Demokratieansätze fehlten. Die 4-in-1-Perspektive geht davon aus, zu sagen, es braucht eine Perspektive, die jetzt und hier heute konkret in den Verhältnissen aufgreift und gleichzeitig aber über den Kapitalismus hinaus weist in eine sozialistische Demokratie hinein. Und die 4-in-1-Perspektive von Frigga Haug ist der Versuch, in der Krise der Linken insgesamt, also nicht der Partei Die Linke, sondern der Linken insgesamt und gleichzeitig den Krisen des Kapitalismus eine Perspektive für eine sozialistische, demokratische Gesellschaft zu bieten. Dabei gibt es zwei Grundlagen. Die 4-in-1-Perspektive geht davon aus, dass es zwei Produktionsverhältnisse gibt. Wir gehen immer nur von einer aus. Ich erkläre das gleich. Und zwar gibt es einmal die Produktion von Leben. Das heißt, es ist die Reproduktion des eigenen Lebens, das, was wir für unser Leben tun. Und es ist gleichzeitig die Produktion von neuem Leben, nämlich die Geburt von Kindern, die in diese Welt kommen und wo Leben produziert wird. Die andere Produktion ist eine, die uns sehr geläufig ist. Das ist die Produktion von Lebensmitteln. Und zwar nicht nur im Sinne von Nahrungsmitteln, sondern den Mitteln fürs Leben. Das sind die Bedingungen und die Mittel, die zum Lebenserhalt notwendig sind und produziert werden. Hier entwickeln sich die Produktivkräfte. Das wird als Schrittmacher für Fortschritt und Entwicklung gesehen. Und es ist gleichzeitig der Ort der Ansammlung von Kapital. Das heißt, der Ort, wo Profit gemacht wird. In diesem Raum, in diesem zweiten Raum der Produktion der Lebensmittel wird im Moment sehr viel Zeit frei. Das erleben wir auch, aber wir leben es als negativ. Das wird nämlich keine freie Zeit, die zur Verfügung steht, sondern es wird unter einem Begriff zusammengefasst. Das ist die steigende Erwerbslosigkeit. Ich weiß nicht, wie das hier in Österreich aussieht, aber in der Bundesrepublik ist das so, dass das tatsächlich eklatant steigt. Die Zahlen in den Statistiken, die gehen zwar nach unten, aber die realen Lebensverhältnisse sehen so aus, dass immer mehr Menschen erwerbslos sind, aus den Statistiken rausfallen oder alternativ in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Also es gibt diesen einen Bereich der Produktion von Lebensmitteln und der andere Bereich der Produktion des Lebens, der wird an den Rand gedrängt und damit auch die ihn in der Regel ausfüllen, nämlich die Frauen. Das sind nach wie vor Frauen, die in diesem Bereich nicht nur aktiv sind, sondern auch verantwortlich sind. Der Bereich der Produktion von Leben ist ein weiblicher Bereich. Das heißt, wir haben hier in den Geschlechterverhältnissen, also nicht in dem konkreten Verhältnis zwischen Mann und Frau, sondern in den gesellschaftlich gegebenen Geschlechterverhältnissen ein doppeltes Herrschaftsverhältnis. Es ist einmal die Verfügung über die Arbeitskraft und es ist auf der anderen Seite die Verfügung von Männern über Frauen und damit auch über die Produktion von Leben. Marx hat es in der deutschen Ideologie, also schon vor vielen, vielen Jahren, so genannt, dass er gesagt hat, es gilt immer noch die ungleiche, sowohl qualitative wie quantitative Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte, also das Eigentum, das in der Familie, wo die Frau und die Kinder die Sklaven des Mannes sind, schon seinen Keim, seine erste Form hat. Das heißt, hier fundiert sich das erste Eigentumsverhältnis. Es geht also uns nicht um die Gleichstellung von Frauen. Wir wollen nicht, dass genauso viele Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind wie Frauen. Wir wollen aber auch nicht, dass genauso viele Frauen in Aufsichtsräten dem Kapitalismus dienen, wie das im Moment Männer tun, sondern es geht um eine grundsätzliche Verschiebung in diesen Bereichen und damit auch eine grundsätzliche Verschiebung im System selber. Das heißt, die Produktionsverhältnisse soll auf beide Bereiche der menschlichen Produktion sich beziehen und gleichzeitig soll es eine Verschiebung geben der Schwerpunktsetzung, nämlich hin, nicht die Produktion und den Profit in den Mittelpunkt zu stehen, sondern das menschliche Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Damit rückt die Sphäre der Frauen, die jetzt an den Rand gedrückt ist, aus dem Schatten heraus in den Mittelpunkt und es wird anders produziert werden. Es wird für das Leben produziert und nicht für den Profit. Es wird für die vielen und von den vielen produziert und nicht für die wenigen. Es ist eine Utopie von Frauen, die aber gleichzeitig für alle Menschen gilt und für alle Menschen auch wirkt. Was ich spannend finde an der 4-in-1-Perspektive ist, dass sie keine abstrakte Theorie ist, sondern dass sie auf der Erfahrung aufbaut, die wir in den vier Lebensbereichen haben und die neu angeordnet werden. Wir haben einmal den Bereich der Erwerbsarbeit, den Bereich der Produktion von Lebensmitteln, die Reproduktionsarbeit oder auch Sorgearbeit genannt, die Produktion von Leben. Wir haben aber gleichzeitig diesen großen Bereich der Muße, der Kultur und der Selbstentwicklung, der Ort, in dem wir selber uns weiter und fortentwickeln. Und wir haben diesen vierten großen, wichtigen Bereich, der in ganz vielen Theorien der Arbeitszeitverteilung oft ausgeklammert wird. Das ist der Bereich der politischen Aktivität. Also zu sagen, wir nehmen unsere Geschicke selber in die Hand. In der 4-in-1-Perspektive werden die zueinander gestellt und miteinander gleichrangig verbunden. Also kein Bereich steht über dem anderen, sondern und es gibt keine Über- oder Unterordnung, sondern stattdessen eine Auflösung des Herrschaftsknotens, wie es so schön heißt bei Frigga Haug. Das ist nämlich die Auflösung des einmal der profitorientierten Erwerbsarbeit, der Reproduktion als weibliche Berufung, wo die Frauen ihren Ort haben, und der Stellvertreterpolitik der wenigen, die wir als parlamentarische Demokratie bezeichnen, wo wir alle wissen, es ist eine Stellvertreterpolitik, die von uns alle 4 oder 5 Jahre gewählt wird, und danach haben wir eigentlich kaum noch Einflussmöglichkeiten. Dieser Herrschaftsknoten, also diese Verbindung, die Trennung der drei Bereiche in unterschiedliche Bereiche, festigt den kapitalistischen Herrschaftsmöglichkeiten und die Herrschaftsverhältnisse. Und 4 in 1 setzt genau da an und entknotet dieses Verhältnis und setzt auf das eingreifende Handeln und die darin liegende Selbstveränderung, also eine Politik, die in Bewegung denkt, und die Umverteilung der Tätigkeiten. Das heißt, alle leben in allen Bereichen und alle Bereiche bekommen auch eine Wertschätzung. Marx hat das benannt, also hier geht es um die Verteilung der Zeit und die Frage, wo findet Ökonomie eigentlich statt und wo löst sie sich auf? Marx hat diesen schönen Spruch geprägt, letztlich löst sich schließlich alle Ökonomie in der Ökonomie der Zeit auf. Das heißt, kapitalistische Herrschaft basiert auch heute noch auf der fremden Verfügung über Zeit, über unsere Zeit. Es geht also ganz zentral um die Kämpfe um Zeit. Es geht darum, dass wir darum kämpfen, dass die Zeit denen gehört, die sie leben. Und aktuell erleben wir das, ich habe das gerade schon mal benannt, wir haben eine steigende Erwerbslosigkeit auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite eine unglaubliche Arbeitsverdichtung bei denen, die arbeiten. Das führt bei beiden zu Burnouts, das ist die Gesellschaftskrankheit, gerade in allen Medien diskutiert und ja auch sehr kontrovers diskutiert. Und statt da den Kampf aufzunehmen um die Verteilung von Arbeit und damit auch um die Verteilung von Zeit, erleben wir gerade auch in den Gewerkschaften den Kampf um die weniger werdenden Arbeitsplätze und eben nicht um Arbeitszeitverkürzung und um die Qualität der Arbeit. Und gleichzeitig erleben wir, ich glaube, das kennen wir auch alle, die Zersetzung von Familien als Ort der Reproduktion, wo Leben hergestellt wird. Wir erleben die Teilzeitarbeit, wir erleben Frauen in Minijobs und wir erleben sehr viel Frauen- und Kinderarmut. Es gibt einen aktuellen Bericht von UNICEF über Kinderarmut in der Bundesrepublik Deutschland mit der Aufforderung, einen Masterplan gegen Kinderarmut aufzustellen in einem der reichsten Länder der Erde. Das ist ein Prozess, der wirklich mit Händen zu greifen ist, den man sehen kann, wo im Moment aber überhaupt nichts passiert, außer dass geklagt und lamentiert wird. Und es geht eben in diesen Zeiten, in diesen auseinanderklaffenden Verhältnissen nicht darum, den gesellschaftlich erarbeiteten Reichtum zu sozialisieren, also uns allen zugänglich zu machen, ein gutes Leben für alle zu schaffen. Und hier stellt sich in der 4-in-1-Perspektive die Eigentumsfrage, die ich aber nur anreißen und gar nicht weiter ausführen will. Vielleicht findet das ja gleich in der Debatte noch statt. Die Frage um die Arbeitszeitverteilung, die Wertschätzung von Arbeit, die Frage, wie produzieren wir eigentlich und wo findet Eigentum statt, wem gehört der Eigentum, wird, und ich glaube, das ist uns auch allen klar, nicht von den herrschenden Eliten gestellt und sie wird vor allen Dingen nicht von ihnen gelöst. In der bürgerlichen Demokratie braucht und will es keine wirkliche Beteiligung aller an der Gestaltung der Gesellschaft. Wir haben das in der Bundesrepublik gerade erlebt. Wir hatten vor 14 Tagen die großen Proteste in Frankfurt, wo Menschen aufgestanden sind gegen die Krise und wirklich ein unglaublicher staatlicher Repressionsapparat aufgestellt worden ist. Man kann das auch positiv betrachten. Uns ist es nicht gelungen, die Banken zu blockieren. Das hat die Polizei für uns erledigt. Aber in wirklich einer unglaublichen Brutalität und mit einer klaren Ansage, wir wollen eure Proteste nicht. Und egal wie friedlich sie sind, wir wollen sie nicht. Für unsere Utopie, also für die 4-in-1-Utopie, ist genau das notwendig. Es ist das Eingreifen der vielen. Die Menschen müssen aus sich heraus und sich dabei verändern. Das ist ein wichtiger Gedanke. Das ist kein starrer Prozess, sondern einer, in dem sich auch die Menschen verändern, ihre Geschicke in die eigene Hand nehmen. Und dafür braucht es aus Sicht der 4-in-1-Perspektive, und ich teile das, einmal eine Utopie, die Frage, wo wollen wir hin, ein linkes Projekt. Es braucht die Begeisterung und es braucht vor allen Dingen eins, was der Linken oft fehlt, und das ist ein langer Atem. All das setzt 4-in-1 frei und es geht sehr konkret, wenn die Frage kommt, was sind denn unsere ersten Ansätze, um den Kampf für die Arbeitszeitverkürzung. aber auch die gesamte Umverteilung aller Tätigkeiten. Frigga Haug hat den schönen Slogan geprägt, Teilzeit für alle. Vielleicht können wir das gleich mal diskutieren. Der stößt auf sehr viel Begeisterung bei vielen Frauen, die sagen, wir arbeiten sowieso Teilzeit und für uns ist das völlig selbstverständlich. Das ist unsere Vollzeiterwerbsarbeit. Bei den Gewerkschaften wird dann immer gesagt, das könnt ihr nicht machen und Teilzeit ist sehr negativ besetzt. Wer mit so einem Slogan in die Arbeitszeitverkürzungsdebatte reingeht, der hat von Anfang an verloren, weil das gleich mit Kurzarbeit und weniger Lohn verbunden wird. Ich fände es spannend, mal zu diskutieren, stimmt das eigentlich oder ist das nicht genau das, was wir alle erleben in unserer Lebenswelt? 4-in-1 setzt hier ganz konkret im individuellen Lebensalltag an und verknüpft diese Erfahrung, die wir alle in unserem Alltag machen, mit einer gesellschaftlichen Veränderung. Und das kann man nachvollziehen. Ich mache sehr viel Workshops zum Thema 4-in-1. Ich lasse das immer die Menschen selber entwickeln, die da sind. Wir haben das gestern mit Radio Froh gemacht. Und es kommt immer das Gleiche dabei heraus. Selbst wenn da Menschen sind, die wirklich noch nie in ihrem Leben was von der 4-in-1-Perspektive gehört haben, sie entwickeln sie an der Frage, wo verbringe ich Zeit und wo habe ich keine Zeit. Es ist tatsächlich eine Alltagserfahrung, die wir alle miteinander teilen. Es ist ein kollektiver Prozess, der gemeinsam funktioniert und den jede und jeder sofort versteht und auch miteinander lösen kann. Der folgt in Schritten, also die Veränderung verfolgt in Schritten und verknüpft Kämpfe, die einzeln nicht wirkungsmächtig werden oder die sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Rosa Luxemburg hat dazu gesagt, der eigentliche praktische Kampf zerfällt in drei Punkte. Den gewerkschaftlichen Kampf, den kennen wir alle. Im Moment ist das der Kampf um jede einzelne Fabrik, um jeden einzelnen Konzern, um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Es ist der Kampf um die Sozialreform und der Kampf um die Demokratisierung der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Staates. Und auch hier gilt, dass jeder einzelne Kampf für sich entweder reaktionär wird, sich ins Gegenteil verkehrt. Wenn man nur um die eigene Standortlogik kämpft, kämpft man gleichzeitig gegen die Kolleginnen und Kollegen, die an anderen Standorten beschäftigt sind. Oder es wird sektiererisch. Auch das kennen wir alle, wenn man sich in seine kleinen linken Nischen zurückzieht und eigentlich das Gesamtgesellschaftliche und die gemeinsamen Schritte nicht mehr sehen will. Das heißt für uns, wenn wir 4-in-1 tatsächlich umsetzen wollen, man muss die Kräfteverhältnisse studieren und messen. Wo stehen eigentlich die Kämpfe? Welche Kämpfe gibt es? Und es gibt viele Kämpfe, die stattfinden im Moment weltweit, also nicht nur die in Griechenland, sondern auch in den sogenannten Entwicklungsländern finden gerade viele Kämpfe statt, gerade von Frauen. Und es geht darum, mit Gramsci Hegemonie zu erlangen, also nicht zu sagen, wir machen den Kampf von oben und die anderen müssen folgen, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus hegemonial zu werden mit der Idee einer anderen Gesellschaft. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir das machen? Also wenn wir sagen, diese Aufteilung der Bereiche ist richtig und wichtig und wir kämpfen darum, dann brauchen wir ein Projekt, in dem sich die Selbstbefreiung schon anbahnt und es gleichzeitig aus der Erfahrung der Menschen entspringt. Und hier wird 4-in-1 sehr konkret. Ich habe das gerade schon angesprochen. Wir erleben die Arbeitszeitverdichtung und die Kurzarbeit oder die Erwerbslosigkeit. Wir erleben Lohnverluste und auf der anderen Seite sprudelnde Unternehmensgewinne, wo Profite da sind, aber nicht verteilt werden. Wir erleben in der Bundesrepublik gerade die Debatte um die sogenannte Herdprämie, die gegenübergestellt wird der Idee der Bildung von Kindern in Kollektiven, in Kitas, wo es nicht darum geht zu sagen, was ist für die Kinder gut, sondern wo wollen wir eigentlich die Mütter halten. Es gibt die gute Mutter, die die Herdprämie bekommt, ihr Kind zu Hause großzieht und auf der anderen Seite die Rabenmutter, die ihr Kind in die Kita gibt, weil sie ihrer Erwerbsneigung nachgeht. Gerhard Schröder hat das sehr schön gesagt, 98, die Frauen müssten jetzt ihre Erwerbsneigung mal wieder auf ein normales Maß reduzieren. Das ist eine Debatte, die da stattfindet. Und wir erleben, wie gesagt, die Erwerbslosigkeit versus Arbeitsverdichtung. Das heißt, die Menschen erleben genau das. Sie erleben, dass mit ihrer Zeit fremdbestimmt umgegangen wird, dass es keine Entwicklung gibt, die für alle gut sind, sondern die sich gegen sie wendet. Ich glaube, dass wir das in der derzeitigen Krise aufbrechen können und dass es da auch eine Stimmung für gibt. Das kann aber auch umkehren. Auch das erleben wir. Wir haben das gerade in Frankreich gesehen. Wir erleben das gerade in Griechenland, dass das auch zu Rassismus, Gewalt und Faschismus führen kann. In Griechenland gab es eine starke linke Mehrheit. Im Moment ändert sich das gerade, dass die faschistische Partei, die den hübschen Namen Morgenröte hat, immer mehr Zulauf und immer mehr Zuspruch bekommt. Und ich glaube, dagegen ein linkes Projekt zu wenden, ist in sich schon sofort mit Händen zu greifen, zu sagen, dass dem setzen wir uns entgegen. Aber es geht, wie gesagt, um mehr. Es geht nicht nur um Abwehrkämpfe, sondern es geht tatsächlich um den Kampf für eine andere Gesellschaft. 4-in-1 bietet das, 4-in-1 vernetzt. Das finde ich das Spannende daran, dass es wirklich immer um Netze geht. Es geht um Netze der Bereiche, es geht um Netzwerke zwischen den Menschen. Es geht um Schritte, die man gemeinsam gehen kann. vielleicht erstmal bis zu einer Grenze, wo sich Menschen verändern und dann über diese Grenze auch hinauslaufen können. Das heißt, 4 in 1 bietet eigentlich eine Vernetzung des Lebens. Sie bietet eine Vernetzung der Akteure und sie bietet Visionen und Hoffnungen über viele Grenzen und auch über nationale Grenzen hinweg. Und das, was noch fehlt, ist, wir müssen uns einfach auf den Weg machen. Dankeschön.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diesen Impuls, Frau Schwabe-Diesen. Kurz noch eine Anmerkung vor der Diskussion. Sie wird aufgezeichnet. Sie können sie oder Ihren Freunden empfehlen. Schaut es euch auf der Webseite www.keplersalon.at an. Da oben ist eine Kamera von DorfTV, glaube ich, diesmal. Anyway, wir werden jedenfalls überwacht. Und wenn Sie in dieser Überwachung eine Rolle spielen wollen, dann bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon gereicht bekommen, dann ist auch Ihre Stimme auf den Überwachungsbändern. Damit ist die Diskussion eröffnet. Fragen, Anregungen, Beschwerden? Wer bricht das Eis? Bitte sehr. Augenblick, das Mikrofon kommt sofort.
Dankeschön. Wäre nicht ein Lösungsansatz das arbeitslose Grundeinkommen, dann kann sich jeder aussuchen, in welchen dieser 4 Sektoren er tätig sein will. In der Kultur, zu Hause, in der Politik oder in der Arbeitswelt.
Danke. Ich glaube, wir sollten die einzelnen Anregungen gleich behandeln, bevor wir dann Fragen sammeln. Jeder kommt dran. Sonst verzetteln wir uns oder wird der Fokus zu weit. Arbeitsloses Grundeinkommen.
Ich habe, als ich hier vorhin angekommen bin, zu der Veronika gesagt, wir haben ja gleich bestimmt die Debatte um das Grundeinkommen. Die kommt immer, wenn man über 4 in 1 redet. 4 in 1 ist ein anderes Konzept als das Grundeinkommen. Und ich rede hier mal nicht über die Grundeinkommenskonzepte, von denen wir alle wissen, dass sie sich in der neoliberalen Herrschaftslogik befinden, wo es im Grunde genommen darum geht, einen Kombilohn zu schaffen, sondern tatsächlich über linke Ansätze eines Grundeinkommens. Das, was gemeinsam ist, ist eine Neubewertung der Arbeit, also der Tätigkeiten, zu sagen, alle diese Tätigkeiten sind gleichrangig. Das, was mir fehlt, ist tatsächlich die Frage nach der notwendigen Arbeit und der Verteilung der notwendigen Arbeit beim Grundeinkommen. Und das ist der eine Punkt, also mein Ansatz ist ein anderer und auch der Ansatz der 4-in-1-Perspektive ist ein anderer. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Wege, die wir zusammengehen können, weil das Grundeinkommen kämpft um eine Umverteilung von Geld. Das ist ist nur so denkbar. Nur mit der Frage der Eigentumsfrage, der Frage der Umverteilung kann ein Grundeinkommen überhaupt möglich werden. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen Weg gemeinsam zu gehen und dann gemeinsam auch zu gucken, wie gehen wir denn dann mit der notwendigen Arbeit um, wie gehen wir mit der Verteilung um und wie gehen wir auch damit um, dass es eben für den ganzen Menschen auch notwendig ist, alle Bereiche letztlich zu haben und auch für eine Gesellschaft insgesamt notwendig ist. Ich finde das Grundeinkommen einen sehr individualistischen Ansatz. Die 4-in-1-Perspektive ist ein kollektiver Ansatz, der in Gesellschaftszusammenhängen denkt. Und das ist der grundlegende Unterschied.
Okay.
Ja, Sie haben gesagt, Teilzeit für alle. Also was jetzt, ich muss sagen, ich lebe jetzt 13 Jahre, etwas über 13 Jahre in Österreich. Was hier in Österreich sehr prägnant ist, ist, dass alle aufgefordert werden, ehrenamtlich zu arbeiten. Mhm. Es gibt hier die ehrenamtlichen Börse und meine Erfahrung ist, also, dass ich seit einiger Zeit auch Arbeitssuche, über 50 bin und 45 plus grundsätzlich jetzt Schwierigkeiten hat, auch in Deutschland Arbeit zu finden. Und ich die Erfahrung gemacht habe, dass klare Planstellen, also ich sage auch den Namen, dazu kann ich stehen, bei der Caritas in einer Institution von Freitag 16 Uhr bis Montag um 8 Uhr in der Früh ehrenamtliche Helfer und Helferinnen bei einem 24-Stunden-Betrieb eingesetzt werden, um dann mindestens drei Planstellen einzusparen und Menschen, die aus dem Sozialbereich kommen oder woanders, ganz klar keine Arbeit finden. Und das finde ich mehr als diskriminierend. Vor allen Dingen, wie sollen später wirklich die Pensionen und Renten dann gezahlt werden? Und meine, was ich auch immer sehr eigentlich forciere, ist, dass endlich überwiegend arbeiten in ihren Ämtern, sage ich mal, Frauen. Wenn, dann sollte es so gestaffelt sein, ich habe auch in Berlin viel ehrenamtliche Arbeit gemacht, aber habe nie eine Planstelle weggenommen. Und für mich ist die Tendenz dahin, dass ich sage, bitteschön wenigstens in die Pensionskasse einzahlen, beziehungsweise die Frauen geringfügig bezahlen. das sozusagen eine Abgeltung ist, weil Frauen arbeiten doch viel in, gerade viel ehrenamtlich. Danke.
Danke.
Na, ich fange mal mit dem Ehrenamt an. Ich finde diesen Namen schon falsch. Das ist kein Ehrenamt, sondern das ist unbezahlte gesellschaftliche Arbeit. Und ich finde, das sollte man auch sagen. Also zu sagen, hier geht es nicht um Ehre, sondern hier geht es darum, dass genau diese Marginalisierung der Sorgearbeit wieder da stattfindet, wo sie in den Familien auch stattfindet.
Ja, bei der Caritas, das ist eine kirchliche Institution, da kommt man schon dann in den Himmel. Nicht? Also.
Aber wir wollen ja das Reich Gottes schon jetzt und hier auf Erden. Ich glaube, das lohnt sich auch dafür zu kämpfen, weil das andere ist mir so ein bisschen vage, ob das tatsächlich funktioniert. Aber kann man vielleicht mit der Caritas nochmal darüber reden, ob man nicht das, was man im Himmel bekommt, dann jetzt schon ausbezahlt kriegt. Das wird, glaube ich, vielen Leuten
helfen. Naja, da wird gerade von der Gewerkschaft demonstriert gegen die schlecht bezahlten Kindergärtnerinnen im Rahmen der Caritas, ja, die also hier ein großes Lohndumping auch in der Vergangenheit betrieben haben. Also, ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Also wir bleiben dabei, es ist unbezahlte gesellschaftliche Arbeit und es ist eine Geringschätzung von Sorgearbeit, die da auch stattfindet. Auch bei der schlechten Bezahlung von Erzieherinnen, bei Krankenpflegenden ist das ja nicht anders. Das sind alles die Bereiche, die von Frauen gemacht werden. Und ich würde da wirklich ansetzen zu sagen, wir wollen auch keine geringfügige Bezahlung dafür, sondern wir wollen eine anständige Bezahlung. Das ist ein Kampf, ich weiß, was Sie meinen, aber tatsächlich zu sagen, das ist Arbeit, gesellschaftlich notwendige Arbeit und wir machen sie und wir wollen dafür anständig bezahlt werden. Und das ist auch möglich. Ne? Also wir haben diese vielen Menschen, die erwerbslos sind und warum soll man denen nicht ermöglichen, tatsächlich in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu arbeiten? Das Geld ist ja da.
Richtig. Nur es sind viele Leute, die jetzt arbeiten, um nicht einen Burnout zu kriegen, weil sie arbeitslos sind, suchen sie sich so eine, um wieder, sag ich mal, Anerkennung zu bekommen. Und da denke ich das. Ansonsten bin ich voll auf Ihrer Linie, bitte schön bezahlen und eine vernünftige Anstellung.
Okay, bitte.
Was mich an der Frauenerwerbstätigkeit zurzeit stört, es arbeiten sehr viele Frauen, halbtags zum Beispiel, ja, der Verdienst ist gering und das geht ja ganz gut, solange die Familie in Ordnung ist. Blöder ist dann natürlich, weil, ja, da kauft man sich ein bisschen ein größeres Auto und fliegt ein bisschen weiter in einen All-Inclusive-Club, aber gut. Aber was ist, wenn die Frau dann alleine ist, dass der Haupterwerbsträger ausfällt? Und da sollte man eigentlich ansetzen, dass man bei den Erwerbstätigen, Halbtags- oder Teilzeitbeschäftigten, ja, die Sozialversicherung so gestaltet, dass sie, wenn sie alleine ist, alleinerziehende Mutter, auch überleben kann. Und das kann man ja, könnte ich mir vorstellen, das sollte man so gestalten, dass man sagt, da gibt es einen Arbeitgeber- und einen Arbeitnehmeranteil. Und das ist aber jetzt nicht der Fall. Gell? Das, ich meine, wir mit der vielen Erwerbstätigkeit und mit der riesen Scheidungsrate, die ja ähnlich ist wie in Deutschland, ja, das sind die Sozialempfängerinnen vom Morgen.
Etwas anzufügen?
Naja, vielen einem räumt damit ja auf. Also sie sagt ja genau, wir wollen diese Umverteilung von Arbeit, wir wollen sie anständig bezahlt, wir wollen die politische Eingreifmöglichkeit von allen Menschen, um genau das zu verändern. Und ich glaube, der Ansatz, über die Veränderung der Sozialversicherungssysteme zu gehen, ist einer, den kennen wir seit so vielen Jahren. Da hat die Frauenbewegung für gekämpft und es hat nie funktioniert. Es funktioniert, sobald die Krisen da sind, wird genau das wieder gestrichen. Und ich glaube, dass man nur über den Weg kommt zu sagen, wir wollen eine Wertschätzung aller Tätigkeiten. Und wir wollen eine Umverteilung der Arbeit und wir wollen, dass die Menschen anfangen, die Geschicke selber in die Hand zu nehmen und ihre politischen Verhältnisse selber zu gestalten, dass man nur über diesen Weg tatsächlich langfristig dieses Armutssystem sprengen kann. Ne? Also es geht ja nicht nur ums Überleben, sondern es geht um ein gutes Leben. Und ich finde, wir können das auch mal wieder sagen, wir haben ein Recht auf ein gutes Leben. Das ist überhaupt nichts, wo wir mit der drum beten müssen, sondern das steht Menschen zu.
Entschuldigung, bitte nehmen Sie das Mikrofon.
Gibt es in Europa ein Beispiel für sowas? Ich meine, die Skandinavier sind meistens da mal einen Schritt oder ein paar Schritte voraus. Geht es da denen Frauen, wenn sie dann alleine sind und die Familie zerbrochen ist oder weiter, den Alleinerziehenden, geht es denen besser? Haben Sie da Informationen?
Nein, in Skandinavien ist das ein System ganz anderes. Da sind viele Frauen vollerwerbstätig. Da gibt es nicht so viele Teilzeitstellen. Das hat was mit den Bildungseinrichtungen, die es für Kinder gibt, zu tun. Und das, was es gibt, überall ist, also in der Bundesrepublik gibt es das auch. Es gibt den Alleinerziehendenzuschlag, es gibt die Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die Rente. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, sondern es ist im Grunde genommen, hat es immer so einen Almosencharakter. Und die Arbeit von Frauen in der Familie wird eben, die wird nicht anerkannt als wirklich notwendige Arbeit.
Zentraler Punkt ist ja sozusagen Kinderversorgung. Und da gibt es ja in Österreich gerade die Debatte sozusagen doppeltes Herdgeld, interessanterweise von der Sozialdemokratie, dafür Kinderbetreuung. Also da wissen wir auch noch nicht, wo es hingeht. In Skandinavien ist es tatsächlich so, dass mehr Kinder in früheren Jahren in Kinderbetreuungseinrichtungen drinnen sind als in Österreich. Das ist auch in Frankreich so. Erstaunlicherweise ist in diesen Ländern die Reproduktionsrate höher als bei uns in Österreich, wo wir eigentlich eine Gesetzgebung haben, die das Daheimbleiben von Frauen forciert. Aber weil Sie sagen Teilzeit, ich erinnere an den Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue, der ja in den, glaube ich, 20er Jahren geschrieben hat, das schöne Büchlein Recht auf Faulheit. Darinnen hat er schon angemerkt, dass 20 Wochenstunden reichen.
Völlig. An
Produktivarbeit.
Nicht? An Erwerbsarbeit, also notwendiger Arbeit.
Ja, ja, genau. Genau. Seither haben sich die Arbeitszeiten zwar verringert auf 38 oder 37 Stunden. Was ich mich immer frage, wo ist die Zeit hingekommen? Ich hätte sie gerne, habe sie aber nicht.
Ja, die haben die vielen Erwerbslosen die Zeit und sie können aber mit der Zeit nichts anfangen, weil ihnen das Geld fehlt und auch die... Und ich würde sogar sagen, auch die Arbeit fehlt. Also in der Strukturierung der eigenen Lebenswelt, Erwerbsarbeit ja offensichtlich schon, zumindest in diesen jetzt herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen, immer noch notwendig ist, zur Strukturierung der eigenen Persönlichkeit. Und das ist genau der Ansatz, zu sagen, ich will diese Zeit, die anderen zu viel haben und die dürfen dafür einen Teil von meiner Zeit haben, die mir zu viel ist.
Bitte.
Also ich habe die Familienbeihilfe, die doppelte, nicht gesehen als Herdgeld, das muss ich schon sagen, sondern wenn man an der Familie interessiert ist und das bekundet man rundherum, dann ist das ja gerechtfertigt, aber im Zuge der Verwaltungsreform. Man ist kein Bittsteller mehr, sondern bekommt das, was die Gesellschaft haben möchte, nämlich Kinder und Frauen mit Beruf. Das ist einmal das Erste. Dann möchte ich weiterhin nicht ideologisieren, wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, nachdem jetzt in aller Munde ist, also dass wir mehr Demokratie haben möchten, ja, oder ein bisschen mehr, alles wird nicht so einfach sein, dann wünsche ich mir eine Volksbefragung europaweit weit am besten über die Maschinensteuer, die abgewürgt worden ist, weiß ich von welcher Seite, aber das würde doch was bringen. Ja? Und dann kann man auch die Freizeitarbeit bewerten. Es ist nämlich so, dass ich habe das so in Erinnerung, dass zu Beginn des Maschinenzeitalters uns versprochen wurde, eine arbeitsfreie Zeit, die uns zur Verfügung steht, eben für Familienarbeit und Freizeitarbeit, was wir jetzt für die Caritas und sonst gute Vereine machen könnten, und nicht eine arbeitslose Zeit. Also das möchte ich wirklich einmal explizit diskutiert haben, dass was ist der Unterschied zwischen arbeitsfreier Zeit und arbeitsloser Zeit. Ich danke schön.
Danke. Maschinensteuer, kennen Sie den Begriff?
Ich kenne den Begriff, ich kenne auch die Debatte um die Maschinensteuer. Ich finde das einen interessanten Ansatz, weil er tatsächlich auch an die Eigentumsverhältnisse geht und sagt, es geht um die Maschinen, die produzieren und die im Besitz sind und die Leute, die diese Maschinen besitzen, die sollen doch bitte auch die Steuern zahlen von den Profiten, die sie erwirtschaften. Ich glaube, man bräuchte tatsächlich erstmal eine breite Debatte darüber, was bedeutet das eigentlich, weil es geht nicht nur um die Maschinensteuer, sondern es geht um eine Umverteilungsdebatte, die dahinter liegt. Die lohnt es sich sicher zu führen, die wird ja auch gerade geführt, nicht nur an der Maschinensteuer, sondern insgesamt an der Debatte über die Verteilung gesellschaftlichen Reichtums. Was ich mir wünschen würde für diese Frage von mehr Demokratie, ist eine Volksabstimmung über den Fiskalpakt, der jetzt kommt. Es gibt ein einziges Land, wo der abgestimmt wird. Das ist in Irland, da ist die Abstimmung gerade verloren gegangen. Aber ich würde mir das tatsächlich für ganz Europa wünschen. Da geht es um unsere Zukunft, ja, und die Frage, wie geht es in Europa weiter? Wie wird Geld verteilt und was wird damit tatsächlich verbunden? Weil das, was gerade stattfindet, ist ja ein Export der Agenda 2010 aus der Bundesrepublik nach ganz Europa. Die Länder kriegen dann Geld, wenn sie bereit sind zu kürzen und zu kürzen, weiter zu privatisieren, mehr Arbeitslosigkeit zu schaffen, die Renten zu kürzen, im Gesundheitswesen zu kürzen. Und da würde ich mir tatsächlich eine europaweite Abstimmung darüber wünschen, zu sagen, wollen die Menschen, die hier leben, das eigentlich? Also ich glaube, das wäre ein Ansatz, da kann man dann drauf aufbauen und gleich weiter über die Umverteilung reden, weil auch das hängt ja zusammen. Zur doppelten Herdprämie kann ich relativ wenig sagen, weil ich nicht weiß, wie das hier in Österreich läuft. Aber ich glaube, diese Gegenüberstellung von Erwerbstätigkeit von Frauen und Familie auf der anderen Seite ist eine, die ich falsch finde. Also man kann beides miteinander verbinden und ich glaube, das ist auch notwendig. Also die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen ist ein ganz zentraler Punkt, um sich auch in der Familie wohlzufühlen.
Bitte sprechen Sie ins Mikrofon.
Dass man das Ganze nur verpacken kann im Zuge der Verwaltungsreform, ja, dass man nicht an einzelne Stellen gehen muss, um etwas zu bitten, was uns in Wahrheit zusteht, um zu überleben. Oder gut zu leben, war die
Debatte. Okay. Sie haben vorhin angesprochen, eine Volksabstimmung oder Volksbefragung, direkte Demokratie, wird erstaunlicherweise in Österreich gerade sehr stark vorangetrieben vom rechten Spektrum. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ja, es hat einen Grund, nicht?
Naja, aber gerade dann brauchst du eine linke Gegenbewegung dagegen, ne? Zu sagen, das ist eine Instrumentalisierung von demokratischen Möglichkeiten, die hier von der falschen Seite aufgegriffen wird und wo eine unglaubliche Stimmung ja auch gemacht hat. Also wir haben das gerade in der Schweiz erlebt, als es um die Moscheebauten ging. Also was da für eine Hetzkampagne gefahren worden ist, das ist wirklich unglaublich. Und in Irland konnte man es auch sehen, auch da ist die Abstimmung über den Fiskalpakt mit Lügen betrieben worden. Da ist den Menschen sind wirklich Dinge erzählt worden, wo man sagen kann, also wenn man sein Volk dermaßen belügt, dann muss man sich nicht wundern, wenn Regierungen irgendwann davon gejagt werden.
Okay. Letzte Nachfrage, bitte.
Den ich vergessen habe. Wenn Sie angesprochen haben, die Partei der Morgenröte, da müsste man wirklich einmal eine wissenschaftliche Umfrage starten, wie aphrodisierend so eine Partei für Männer ist mit Revierdenken.
Der männliche Ansatz, ja. Testosterongesteuerte Männchen, natürlich. Wir wissen aus Umfragen, wer in solchen Parteien sich engagiert, nicht? Welche Männer sind das?
Die jungen Kraftbolzen, oder?
Genau, mit relativ wenig intellektueller Ausstattung, nicht?
Ich weiß nicht, ob das so noch stimmt. Also,
wir wissen in Österreich in der Wählerschaft Rechtsparteien, die zum Beispiel Gymnasialschülern, man durfte ja schon ab 16 wählen, nicht schlecht abschnitten, allerdings in Berufsschulen sehr, sehr gut. Ich glaube, das sagt einiges auch über den intellektuellen Hintergrund dieser Wählerschaft, oder?
Na, wenn man nach Frankreich guckt zum Beispiel, wo jetzt gerade bei den Präsidentschaftswahlen die Front National sehr gut abgeschnitten hat mit fast 20%, dann stimmt das, glaube ich, nicht mehr. Sondern es gibt offensichtlich auch einen zunehmenden Anstieg in der Mitte der Gesellschaft mit einem hohen Zuspruch zu solchen Lösungen. Und sie sind erstmal einfacher. Also die Abgrenzung von anderen ist immer einfacher, als die Solidarität zu erklären und zu leben. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man sagt, wir setzen dem ein linkes Projekt entgegen, was in eine andere Gesellschaft führt und auf einer anderen Grundlage funktioniert, dass es eben nicht darum geht zu sagen, es gibt die wenigen, die den anderen erklären, wo es lang geht und die marschieren hinterher, das ist der Ansatz von faschistischer Politik, sondern zu sagen, wir alle machen uns gemeinsam auf den Weg, um diese Gesellschaft zu verändern und das ist ein anstrengendes Projekt, weil das, also es ist immer, Griechenland ist auch ein gutes Beispiel, der hat die Linke ganz viele Stimmen bekommen, jetzt entsteht da eine faschistoide oder faschistische Partei, die einfach einfache Lösungen anbietet, von denen wir alle wissen, es sind keine Lösungen. Aber sie sind erstmal einfacher anzunehmen und ich glaube, das gilt durchaus auch für einen nicht breiten, aber immerhin vorhandenen Teil der sogenannten intellektualisierten Mittelschichten.
Ist das eine Mann-Frau-Geschichte?
Das gibt zunehmend auch Zuspruch von Frauen zu solchen Parteien. Also in der Bundesrepublik gibt es ganze Frauenorganisationen, die sich da gerade eingliedern.
Also nicht nur Testosteron, bitte.
Nee. Danke, weil ich das gehört habe.
Nehmen wir das Mikrofon, bitte.
Näher dran, ja.
Ja.
Kraftbolzen werden ja von den Frauen geliebt, nicht? In der Entwicklungsgeschichte war das immer so. Der Starke, der Kräftige, der Schöne. Naja, eigentlich war nicht das. Weil die Vorrednerin gesprochen hat vom Herz, wird jetzt eigentlich mit einem sehr negativen Namen besetzt. Es
klingt schon so, Frauen zurück an den Herd. Aber was will unsere Gesellschaft? Ist die Arbeit der Frau in der Evolution gesehen? Nicht jetzt in den letzten 20 Jahren, in den letzten 200 Jahren, sondern viel, viel früher beginnend. War das nichts wert? Warum ist es jetzt nichts mehr wert? Die Arbeit der Mutter als Managerin wird derartig niedergemetzelt, kann man fast sagen. Naja, in der Gesellschaft schon. Aber ja. Aber kurz, das ist halt meine Meinung. Und da sollte man eigentlich auch bei all diesen Themen, die Sie ansprechen, auch drüber mal nachdenken und einen Punkt fixieren. Will man das überhaupt noch? Ist das noch zeitgemäß in Ihren Augen? Oder ist es schlichtes Mittelalter, das wir nicht mehr haben wollen? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, warum ich zum Mikrofon greife, ist, Sie kommen ja von den Linken. Kein Angriff, ich habe mit Begeisterung die Diskussion in Deutschland mir auch im Fernsehen angesehen. Da hatten wir doch eigentlich ein ganz praktisches Areal in Europa, wo die Linken das Sagen hatten. Von Russland ausgehend bis in die DDR herein. Warum ist das alles nicht damals produziert worden? Weil die Gedanken sind ja nicht so neu. Die sind schon länger in der Diskussion. Warum hat man es da nicht realisiert? Und welchen Erfolg hat man damit gehabt? Wir wissen alle, wie unsere Evolution gelaufen ist. Dass es jetzt nicht gut ist und dass man darüber nachdenken soll, bin ich ganz bei Ihnen. Bin nun nicht überzeugt, dass man mit radikalen Ansätzen hier wesentliche Erfolge wird einfahren können. Das ist ein langzeitlicher Prozess. Man darf darüber nachzudenken beginnen. Das ist gut und das ist richtig. Ich habe leider das Buch mit den vier in einem nicht gelesen. Da bin ich blank. Können Sie mich jetzt überfahren. Aber ich werde mir es lesen.
Sehr schön. Okay. Also überfahren wird hier niemand im Käppchen. ja, zwei Fragen.
Ich fange mal mit den Kraftbolzen an, die geliebt werden. Ich glaube, das ändert sich gerade. zur Herzprämie und der Rolle der Frau in der Familie nochmal. Das ist ja kein mittelalterliches Bild, was da vermittelt wird. Die Familie hat im Mittelalter keine Rolle gespielt. Also diese Idee der bürgerlichen Familie ist eine sehr junge und auch die Rolle der Frau in der bürgerlichen Familie ist eine relativ junge, die entstammt der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ne? Viel älter ist sie noch nicht. Na genau. Genau, aber sie ist eine bürgerliche Entwicklung gewesen. Ne? Also sie folgt der bürgerlichen Revolution und damit auch und der Entwicklung kapitalistischer Verwertungsverhältnisse. Ich würde das gerne trennen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, Familie ist unwichtig. Ganz im Gegenteil. Ich habe selber zwei Söhne. Ich finde Familienarbeit was sehr Wichtiges. Ich möchte nur erstens, dass auch Männer die Möglichkeit haben, Familien- und Sorgearbeit zu leisten. Das ist das eine. Und das andere ist, es geht bei der Frage der sogenannten Herdprämie, geht es nicht um die Kinder. Und es geht um einen Bildungsauftrag, den eine Gesellschaft hat. Und die Kinder sollen nicht in die Kita gehen, damit ihre Mutti arbeiten kann. Das ist sozusagen ein netter Nebenzweck, der da entsteht, sondern es geht um einen Bildungsauftrag, den Kinder haben. Und es ist nachgewiesen, dass Kinder in kollektiven Zusammenhängen sich anders entwickeln, als wenn sie zu Hause sind. Das war früher noch mal anders, weil ich kenne das noch, ich bin auf die Straße gegangen und da waren lauter Kinder um mich rum. Es gab auch ganz wenig Familien, wo es nur ein einziges Kind gab, sondern gab es zwei oder drei oder vier, die untereinander sich ja auch noch mal sehr viel mehr erzogen haben, als das heute ist. Und in vielen Familien sitzen heute die Mütter auf den Kindern drauf, beglucken die und die können sich überhaupt nicht entfalten. Ja, und ich finde Zuneigung und Liebe was ganz Wichtiges. Ich glaube nicht, dass das schwarz-weiß ist. Und es gibt auch einen Veränderungsprozess in diesem, aber der geht halt auch damit einher, dass immer mehr Frauen sagen, wir wollen die ökonomische Unabhängigkeit und wir wollen Teil dieses Arbeitsprozesses sein. Das ist ein wichtiger Teil in unserem Leben und wir wollen nicht nur Mutter sein. Auch Mutter und ist eine wichtige Rolle, aber eben nicht nur. Und auch Väter aber und nicht nur Erwerbstätige und Alleinernährer, sondern eine komplette Umstrukturierung des Familienbildes. Und das findet auch statt. Also es gibt ja immer mehr junge Leute, die sich das leisten können, die ihre Arbeit reduzieren, damit beide bei der Familie sein können, aber auch beide erwerbstätig sein können. Und ich glaube, dahin geht der Weg. Das ist auch der Ansatz dieser 4-in-1-Perspektive. Und die letzte Frage, woran die DDR und die Ostblockstaaten oder der Versuch des Sozialismus gescheitert ist, Also ich war 1989 17 Jahre alt, deswegen kann ich nicht sagen, warum da nicht die Konzepte, die es in der Tat damals schon gab, umgesetzt worden sind. Ich glaube, das lag zum einen daran, dass die Idee eine andere war. Also es war eine rein ökonomisch ausgerichtete Sozialismus-Idee, die halt die Frage der Demokratie und der Teilhabe und der Umverteilung von Tätigkeiten, also sie war nicht sehr marxistisch, sie hat alle diese Ansätze nicht verfolgt. Und trotzdem glaube ich, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass eine sozialistische Gesellschaft sich entwickelt. Und von radikalen Ansätzen zu sprechen und es zu sagen, das ist der falsche Ansatz, finde ich immer falsch, weil radikal heißt erstmal an die Wurzel zu gehen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe. Die erste Aufgabe von Linken ist es zu sagen, was ist. Das ist sehr radikal in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir gerade leben. Und es geht ja gar nicht um den alten Gegensatz zwischen Sozialreform oder Revolution, sondern es geht mit dem schönen Aufsatz von Rosa Luxemburg um die Verbindung von beiden. Und das ist genau der Ansatz der vier in allen Perspektive, der sagt, wir fangen im Jetzt und hier an. Arbeitszeitverkürzung ist keine radikale Forderung. Das ist eine rationale Forderung. Das ist auch, der Club of Rome hat das schon vor 30 Jahren gesagt, wir brauchen nicht mehr als 20 Wochenstunden. Wir sind ja inzwischen viel weiter unten. Also es würde inzwischen reichen, wenn man 12, 14 Stunden Erwerbsarbeit hätte, wenn man die verteilen würde. Und dafür zu kämpfen und zu sagen, das führt letztendlich dazu, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse so ändern, dass es uns allen in dieser Gesellschaft, und zwar international, gut geht, ist kein radikaler, sondern notwendiger Ansatz. Oder es ist ein radikaler, aber notwendiger Ansatz. Das trifft es vielleicht eher.
Wenn Sie aktuell keine Fragen haben, bitte, hier gibt es eine Frage. Was mich interessiert, und ich habe Hart und Negri auch studiert, ist die Frage des Eigentums, an der sich ja schlussendlich alles aufhängt. Nicht? Und da haben wir in Europa oder im Kapitalismus geprägten Gedankengebäude hier eine No-Go-Area. Also der Eigentumsbegriff wird nicht angekratzt. Da würde mich Ihre Position interessieren. Aber das können wir später auch behandeln. Bitte.
Ja, zuerst einmal danke für Ihren interessanten Einstieg. Es ist alles ein bisschen schwarz-weiß, also Armut und Reichtum klafft immer weiter auseinander und das ist, die Graubereiche sind also schon sehr gering. Für diese Idee Teilzeit für alle ist in Österreich zum Beispiel eine Schwierigkeit, nämlich die großen Lohnnebenkosten. Das heißt, jeder Arbeitsplatz kostet zusätzlich und deswegen wird das also konzentriert. Das hat natürlich auch mit der Gewinnzucht der Arbeitgeber zu tun, hier also etwas einzusparen, was der Staat dann verlangt, nämlich diese großen Kosten, die der Arbeitgeber zusätzlich zahlen muss für jeden, der erwerbstätig ist, außerhalb der Grenze der des Mindesteinkommens, ja, geringfügiges Einkommen, ja. Das heißt also, jeder, der ein bisschen mehr als geringfügig arbeitet, hat mit Lohnnebenkosten zu rechnen, die relativ hoch sind in Österreich. Zum anderen ist es auch so, wenn wir jetzt, ich bin ja selber berufstätig, ich habe auch vier Kinder großgezogen, ich bin auch als Großmutter natürlich unentbehrlich, weil auch meine Schwiegertochter studiert, die andere Tochter arbeitet auch. Das heißt also, wenn die Familie nicht da ist und der Familienverband, den halte ich für sehr wichtig, wenn hier diese Tätigkeit, die dem Staat ja sehr viel Geld erspart, besser anerkannt ist und besser geleistet wird und besser ja vielleicht auch irgendwo ins Finanzielle einfließen kann, nicht eine unbezahlte ehrenamtliche Tätigkeit ist. Ja. Natürlich macht man das für die Familie gerne, ja, aber tatsächlich erspart sich der Staat durch diese Frauenarbeiten sehr viel Geld. Sehr viel. Und wenn wir hier ein Jahr der ehrenamtlichen Tätigkeit haben, dann ist das ein Hohn in meinen Augen. Ja, das ist fast noch eine Persiflage auf das Ganze, ja, ehrenamtliche Tätigkeit und das Jahr dafür und man wird geehrt und ich weiß nicht was alles, ja. Also, ja, ja, genau. Nein, also ich denke, nachdem das dem Staat viel erspart und der Staat ja wirklich genug Einkommen hat und irgendwo die Umverteilung nicht klappt, gehört das geändert.
Danke. Umverteilung. Zur Erklärung, wir hatten letztes Jahr das Jahr des Ehrenamtes. Auch in Oberösterreich wurde das entsprechend getönt und von der Landesregierung in die Medien gebracht. Es hat sich nichts geändert, natürlich.
Oh.
Überraschend. Na, Umverteilung. Wie soll man sagen? Lohnnebenkosten, Umverteilung und Anerkennung für Familienarbeit. Das sind die drei Bereiche.
Na, ich fange mal an mit dem, diesem, die Ehre für ein Jahr. Ich habe diese Diskussion, als meine Kinder klein waren, mit meinen Kindern immer gehabt zum Muttertag, wo ich gesagt habe, ich will nicht, dass wir Muttertag feiern, weil ich bin 365 Tage im Jahr eine wunderbare Mutter und ich möchte gern jeden Tag Frühstück ans Bett kriegen. Ne, das, so ähnlich ist das mit dem, mit der Anerkennung für ein Jahr. Es geht
ja
nicht.
Kinderarbeit, das ist ja auch.
Naja, es kann aber auch viel Freude machen. Es ist dann auch immer spannend, was man so auf dem Tablett vorfindet. Ne, also darum, es geht ja um die Anerkennung. Also es geht nicht um so eine Medaille oder eine Urkunde oder sonst was, sondern um die Anerkennung der Tätigkeit und was die Rolle der Großmütter angeht. Es gibt eine ganz spannende neue Forschung von einer Ethnologin, die heißt Hirdi, die was geschrieben hat über die Rolle von Frauen für die Gesellschaftsentwicklung der Menschheit insgesamt. Und die sagt, die Großmütter sind der Trumpf im Ärmel der Menschheitsgeschichte und leitet das auch sehr schön ab, weil sie nämlich sagt, Menschen konnten sich überhaupt nur deswegen so vermehren, wie sie das getan haben, weil es diese kollektive Erziehung von Geschwistern auf der einen Seite gab und Großmüttern auf der anderen Seite. Und die stellt mal die logische Frage, warum leistet sich eigentlich die Menschheit Frauen, die bis sie 14 sind, nicht geschlechtsreif sind und dann für eine relativ kurze Zeit sind und danach lange, lange Jahre wieder leben und auch in der Menopause sind und eben ne, gar nicht zur Vermehrung dienen, das ist doch eigentlich unlogisch. Und das ist, ne, das, und rollt das sehr schön auf. Ich will das gar nicht ausführen, dieses Buch lohnt sich wirklich. Also es gibt auch von Frigga Hauck einen sehr hübschen Aufsatz zu, warum die Großmütter der Trumpf im Ärmel der Menschheitsgeschichte sind. Aber ich glaube, es geht tatsächlich um mehr. Also es geht darum, nämlich zu sagen, wir leben inzwischen in einer anderen Gesellschaft und wir wollen diese gesellschaftliche Arbeit und auch den gesellschaftlichen Bildungsauftrag, den wir haben in einer Demokratie, gesellschaftlich finanziert haben. Und deswegen geht es darum, Erzieherinnen und Erzieher auszubilden und anständig zu bezahlen, Kindertagesstätten einzurichten. Das gilt ja auch fürs gesamte Bildungssystem und die Sorgearbeit vernünftig zu bezahlen. Es geht nicht nur um diesen Bereich der Kinder und der Familie, sondern es geht insgesamt um den Bereich der Sorgearbeit, die unterfinanziert ist. Und dafür braucht es in der Tat eine Umverteilung, weil das, was nicht stimmt, ist, dass der Staat so reich ist, sondern der ist verarmt in den letzten Jahren. Die öffentlichen Kassen sind leer. Das hat ja aber auch einen Grund. Und das hat was damit zu tun, dass es Steuerumverteilung gegeben hat. Da weiß ich jetzt nicht, wie das konkret für Österreich ist, aber wahrscheinlich nicht anders als bei uns.
Same procedure than everywhere.
Same procedure, genau. Same capitalism everywhere. Das ist tatsächlich so, ist, dass die Reichen halt immer reicher werden, ne, und kaum noch Steuern bezahlen. Also in Deutschland ist wirklich alles abgeschafft. Die Erbschaftssteuer muss nicht mehr bezahlt werden. Es gibt keine Reichensteuer mehr, keine Vermögenssteuer. Es ist alles abgeschafft worden. Hier genauso. Und gleichzeitig sind die öffentlichen Kassen leer und das, was früher gesellschaftlich bezahlt war, muss halt heute privat finanziert werden und das bei sinkenden Löhnen und steigender Erwerbslosigkeit. Und das heißt, es ist eine Ausbeutung von immer mehr Menschen. Früher nannte man das Klassenkampf, das darf man heute nicht mehr sagen, weil das das böse Wort ist und ein bisschen staubig klingt, aber letztendlich ist es genau das und da geht es darum zu kämpfen, dass was wir erarbeiten, dass es uns auch wieder zusteht und wir davon leben. Und letzter Satz zu den Lohnnebenkosten. Das sind keine, ich finde dieses Wort falsch. Das sind keine Lohnnebenkosten, das sind Lohnkosten. Das sind keine Lohnkosten, das ist unser Lohn. Der wird halt weitergereicht in die Sozialkassen, aber er steht uns ja wieder zu. Das ist unsere Versicherungsleistung, die wir eigentlich kriegen sollten, ne? Die ja jetzt auch sukzessive abgeschafft wird. Ja, genau, aber aber das ist ja auch Lohn. Also der Lohn, der halt wir nicht direkt in die Lohntüte kriegen oder aufs Konto überwiesen, sondern die der Unternehmer direkt, weil die Arbeitgeber sind ja wir geben ja die Arbeit, die der Unternehmer direkt in diese Sozialversicherungskassen einbezahlt. Das ist unser
ja egal, Lohn. Wer es einzahlt. Ne? In der Schweiz kriegen sie eine große Lohntüte, aber müssen natürlich dann gewaltige Versicherungen abdrücken.
Und das ist eine Errungenschaft, also dass es diese Sozialversicherung gibt und dass die Unternehmer einen Teil davon mitbezahlen müssen, das ist eine Errungenschaft der Arbeiterinnenbewegung, die das erkämpft hat. Und es stimmt auch nicht, dass die Arbeitsplätze deswegen vernichtet werden, weil die Lohnnebenkosten angeblich so hoch sind. Das ist einfach falsch. Sondern aber auch da ist es so, dass die Bundesrepublik wirklich die niedrigsten Löhne insgesamt hat. Ja, und trotzdem nicht mehr konkurrenzfähig ist.
Bitte keine Spezialdiskussionen, wenn wir es nicht hören. Wir brauchen ein Mikrofon. Sie kriegen das Mikrofon dann gerne wieder, aber versuchen wir, diese Diskussion für alle hörbar zu machen. Zwei Wortmeldungen jetzt noch bitte hier.
Also ich war gestern nicht in einem Workshop dabei, leider. Das war sicher sehr interessant. Meine Frage, also Umverteilung, ganz klar, wichtig und ist nötig. Wertschätzung jeglicher Arbeit, auch klar, ist nötig. Das einzige konkrete Modell, das ich jetzt aber jetzt gehört habe, ist die Arbeitszeitverkürzung. Mich würde interessieren, gibt es da mehr konkrete Modelle, die das 4-in-1 bietet? Okay. Ja, also wirklich konkrete Ansätze, wie kann man das wirklich angehen? Sie haben viele schöne Dinge gesagt, die sich gut anhören. Mich würde es noch ein bisschen konkreter interessieren, wie kann es wirklich gehen?
Wie gehen wir es an?
Packemos. Ich finde das sehr konkret, der Kampf um Arbeitszeitverkürzung, weil er wird nicht geführt. Und ich mach's mal an einem Beispiel. Also ich mal einen Weg, der gehen könnte. Wir stehen hier heute alle auf. Ich fahre zurück in die Bundesrepublik, ihr macht das hier in Österreich. Wir stehen auf und sagen, wir fangen jetzt an, den Kampf um die Arbeitszeitverkürzung zu führen.
Entschuldige, ich glaube, Sie haben das falsch verstanden. Das ist das einzige konkrete Modell, das ich gehört habe. Das ist wirklich sehr konkret.
Ich sag mal, was dann Konkretes hinterherkommen würde.
Ah, okay.
Also ne, wir gehen mal davon aus, es gibt jetzt eine Bewegung, die sagt, wir kämpfen um Arbeitszeitverkürzung. Da würden sich ganz viele Menschen auf den Weg machen, die gleichzeitig sehr politisch würden. Das heißt, sie würden diesen Bereich der politischen Teilhabe und des Eingreifens in gesellschaftliche Verhältnisse für sich selber nehmen und entwickeln. Gleichzeitig bräuchten sie ja Modelle, um diese politische Tätigkeit mit der Erwerbstätigkeit zu verbinden, bräuchten sie alternative Modelle, wie sie die Sorgearbeit verteilen. Das heißt, sie würden untereinander anfangen, das kennen wir auch, ne? Aus der Frauenbewegung kennen wir, dass das funktioniert, dass die Sorgearbeit anders aufgeteilt wird. Sie würden ihre Männer in die Pflicht nehmen und sagen, es gibt diesen wunderschönen Film über die Fortkämpferin in England. Oh Gott, wie heißt der denn? Fällt mir gleich noch ein, sag ich noch, wo es genau darum geht, diese Frauen anfangen zu streiken und zu Hause unglaublich viel Theater haben, weil ihre Männer sagen, sag mal, ne, ihr seid überhaupt nicht mehr da und was ist denn mit den Kindern und wer kauft denn ein und wer wäscht die Wäsche? Und diese Frau, diese Streikführerin sich hinstellt und sagt, das habe ich immer getan, wenn du gestreikt hast, jetzt bist du dran. Also das, auch da würden sich die Geschlechterverhältnisse sozusagen nochmal verändern. Und das, was fehlen würde in dem Bereich, ist tatsächlich der Muße und Selbstentwicklung. Aber auch das ist erfahrungsgemäß so, dass wenn politische Bewegungen entstehen, der Bereich des Ich lerne für mich selber, ich fange an zu lesen, ich fange an, andere Dinge für mich zu entdecken, damit reinkommt. Und deswegen ist der Dreh- und Angelpunkt der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung. Nicht die Arbeitszeitverkürzung, die ist das Ziel, aber der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung. Und wenn wir das tatsächlich schaffen, dann fände ich das, also ich weiß im Moment keinen Punkt, wo ich auch nur ansatzweise eine ähnlich gesellschaftsverändernde Kampfform sagen könnte. Also wir haben ja ganz viele, ne? Bankenproteste sind wunderbar, die sind wichtig, aber sie sind nicht tatsächlich langfristig ausgelegt und sie verändern das Solidaritätsgefühl und die Kampffähigkeiten und auch das Gefühl, wir können auch siegen, aber sie sind nicht langfristig auf Gesellschaftsveränderung ausgelegt, sondern da geht es dann wieder um die Eigentumsfrage, die man aber auch anders angehen muss.
Ihrer Mikrofonneigung zu urteilen, haben Sie eine Nachfrage?
Genau. Das haben Sie sehr gut erkannt, danke. Ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit das jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung erreichen würden, inwieweit das zum Beispiel verändert, dass trotzdem Männer die besseren Jobs haben oder die besser bezahlten Jobs und so weiter und so fort und dass es eben an diesem Rollenbild zum Beispiel so viel ändern würde. Da bin ich unsicher. Ja. Inwieweit das die Arbeitszeitverkürzung, ja, dass dann insgesamt mehr Arbeit da ist, dass es weniger Arbeitslose gibt und so weiter und so fort, das ist ja eh klar. Nur wie weit das jetzt die Rollenbilder verändern würde, automatisch, da bin ich unsicher.
Okay. Danke. Du musst mir ausnahmsweise das Mikrofon jetzt da kurz hin. Ich muss jetzt ein bisschen streng werden, da glaube ich.
Die Krux liegt nämlich wirklich darin, was machen wir mit unseren Karrieremännern. Nachdem uns Frauen schon nachgesagt wird, dass wir keine Karriere mit 20 Stunden machen, sondern voll einsteigen sollen auf 50 bis 60 Arbeitsstunden, liegt genau da die Krux.
Okay, bitte.
Ich versuche das nochmal klar, es geht um die Verbindung der Bereiche. Ne? Also es geht tatsächlich darum, immer alles miteinander zu denken und im Kampf um die Arbeitszeit natürlich auch die Bewertung von Tätigkeiten in der Sorgearbeit mit rein zu debattieren. Das ist ein politischer Prozess und was nicht funktionieren wird, ist, und da hast du völlig recht, man stellt sich jetzt hin und sagt, wir fordern, dass die Arbeitszeit verkürzt ist. Das hatten wir ja auch schon, trotzdem haben sich die Rollen nicht verändert. Ne, deswegen geht es um die Verknüpfung und die eigenen Handlungsansätze, sich reinzubegeben als Akteurin in dieser Auseinandersetzung und gleichzeitig natürlich darum zu kämpfen, zu sagen, auch der ganze Bereich der Sorgearbeit, wie in der Krankenpflege, im Erziehungswesen, im Bildungsbereich, muss eine andere Bewertung bekommen. Und deswegen geht es um die Verknüpfung, weil wenn man nur alleine um die Arbeitszeit Verkürzung kämpft und die anderen drei Bereiche rauslässt, dann wird es reaktionär. Dann ist es richtig. Dann gibt es halt weiter gut bezahlte Jobs für Karrieremänner oder Karrierefrauen ja auch. Und es gibt weiter schlecht bezahlte Jobs, die haben dann weniger Arbeitszeit. Das ist erstmal erfreulich, aber das ändert ja am gesamtgesellschaftlichen Gefüge nichts. Und deswegen geht es um diesen, es geht um den Kampf. Es geht wirklich um die Auseinandersetzung, die gleichzeitig über diese Gesellschaft hinausweist. Ich glaube, das ist der große Fehler der Sozialdemokratie. Sie haben versucht, den Kapitalismus zu reformieren und ihn zu bändigen und zahm zu machen. Und Sie sehen jetzt, es funktioniert nicht. Man kann den Kapitalismus nicht zähmen. Und zwar nicht, weil die Kapitalisten so böse sind, sondern weil das System das nicht hergibt. Und das zu verbinden, so wirklich zu sagen, wir fangen hier mit Reformschritten an, aber wir denken in eine neue Gesellschaft hinein und machen uns auf den Weg. Das ist der zentrale Gedanke von vielen einem.
Ich kann mich erinnern an eine Debatte vor einigen Jahren im Feuilleton. Es gäbe doch auch die Möglichkeit von Teilzeitmanagement. Männern, die im Management arbeiten, können das durchaus Teilzeit auch machen. Ne? Das war nur ganz kurze Spitze in der Diskussion, noch nie wieder was gehört.
Ja, da müssen die so viel zu Hause sein.
Moment, Sie sind zuerst.
Ja, zum Thema Arbeitszeitverkürzung stellt sich mir immer eine ganz praktische Frage auch noch. Also wir haben eine sehr hohe Anzahl an sehr hochqualifizierten Arbeitsplätzen, tendenziell steigend hochqualifiziert, nehme ich an, und sag mal, wenn man die Arbeitszeit jetzt, um gerade Zahlen zu verwenden, von 40 Stunden auf 20 Stunden verkürzen würde, dann bräuchte man quasi die doppelte Anzahl an hochqualifizierten Arbeitskräften. Lässt sich das lösen bei einer Jugend, die tendenziell eher Bildung als weniger wichtig beachtet und eher so Konsum und also in einer Konsumwelt für wichtig hält? Lässt sich das lösen? Irgendwie, da wird darüber nachgedacht. Danke.
Es gibt ein wunderschönes Zitat, das ich jetzt leider aus dem Kopf nicht zitieren kann. Das ist von 1856, wo über die Verrohung und die Bildungsferne der Jugend geklagt wird und gesagt wird, dass die neue Generation eine ist, die eigentlich die Arbeitsleistung der alten Generation und jetzt arbeitenden Generation nicht mehr aufnehmen kann. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Was ein Problem ist, ist, dass wir viele Jugendliche haben, die keinen Bildungsabschluss haben, aber auch da war zum Beispiel in den 70er Jahren die Anzahl viel höher, als das heute der Fall ist. Da wird auch viel mit gearbeitet, zu sagen, diese jungen Leute, die wollen ja nicht mehr, sie können in vielen Bereichen nicht, sie werden nicht anständig ausgebildet, aber es gibt immer noch, also erstens kann man daran was machen, ne? Also es ist ja nicht so, dass die dumm sind von Natur aus oder faul oder sonst irgendwas, sondern die sind auch Opfer ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse oder unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. Und wenn man anfängt, im Kita-Bereich mit der Bildung zu arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei junge Menschen entstehen, die ganz neugierig sind und viel lernen wollen, weil sie wissbegierig sind, sehr hoch und auch nachweisbar hoch. Und da muss man anfangen, diese Menschen auszubilden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich teile das nicht, dass exzellente Facharbeiterinnen nur aus Eliten kommen, sondern ich glaube, dass wir alle das lernen können. Das ist eine Frage der Ausbildung, ist eine Frage der Arbeit auch. Also wenn man weg davon kommt, von diesen exzellenten Führungspositionen zu reden, die übrigens auch viel, viel Unheil angerichtet haben mit ihrer Exzellenz, und hinkommt zu kollektiven Arbeitsprozessen, wo die Stärken, die jeder einzelne Mensch hat, miteinander verbunden werden, dann hat man eine andere Form der Arbeit und dann spielt diese Debatte auch nicht mehr so eine große Rolle. Also ich will ja gar nicht, dass es diese hervorragenden, brillanten Manager gibt, die an den Börsen dafür sorgen, dass unsere Arbeitsplätze wegspekuliert werden. Ich will eine andere Form von Arbeit und eine andere Form von Arbeitsteilung auch.
Also eher dann Arbeitsplätze, die also zum Beispiel diese sehr hochqualifizierten Managerposten in der Qualifikation eher sinken sollten und vielleicht auch auf mehrere Arbeitsplätze dann aufgeteilt werden sollten.
Es wäre eine andere Form zu arbeiten. Es geht nicht um nicht darum, weniger Qualität oder weniger Qualifikation zu haben, sondern es wäre eine andere Qualität und eine andere Qualifikation. Und ich teile das auch nicht, dass Manager so unglaublich qualifiziert sind. Also die Krankenschwester ist oft erheblich qualifizierter, was das Management von vielen Dingen angeht. Ne? Die managt ihren Job, eine Station mit vielen Menschen, die sehr krank sind, und managt in der Regel auch noch zu Hause ein komplett kleines Familienunternehmen. Diese Qualifikationen haben alle Menschen. Und Manager haben sie oft am allerwenigsten, sondern die sind in der Lage, eine Firma zu führen.
Es gibt ja Untersuchungen, wonach Männer, die in Karenz waren, dann bessere Manager sind, als sie wieder zurückgekehrt sind in den Job.
Ja, es gibt ja auch diese Manager-Seminare, wo genau diese Schlüsselqualifikationen geübt werden, ne? Teammanagement und zuzuhören und einfühlen, sich in die Menschen zu versetzen. Also alle diese Qualitäten sind ja längst anerkannt als Manager-Qualitäten und die bringen wir doch alle mit. Also wir wahrscheinlich hier alle viel mehr als irgendwelche Unternehmensetagen. Wir brauchen diese Seminare nicht mal. Wir bilden das miteinander aus. Das finde ich auch eine schöne Form der Ausbildung.
Okay, danke, bitte.
Bitte?
Die Kohlen. Bitte.
Ich möchte jetzt nochmal Solidarität und Kämpfen. Wenn ich so dran denke, an die 68er-Bewegung, wo sich dann die Frauen zusammengetan haben und endlich, sage ich, das ist in Deutschland so gewesen und in Österreich nachher auch, dass Frauen nicht mehr ihren Mann fragen müssen, ob sie arbeiten dürfen oder nicht. Und das, sag ich mal, ist schon eine Errungenschaft. Und wenn das dann, sag ich mal, auch bei Teilzeitarbeit und wir kämpfen zusammen, da ein Fortschritt mal erwirkt wird, würde, wäre es schön.
Bitte.
Ich glaube, der Schlüssel zu einer besseren Welt für die Frauen geht nur über die Bildung. Und das ist unheimlich schwer. Jeder redet von Lohnnebenkosten und Silos, Absichern und Tod und Teufel. Aber ich habe selbst 20 Jahre einen Mittelbetrieb geführt mit so 100 Leuten oder was. Ja. Wenn man sich dann bedenkt, wie schwierig es ist, die Leute, nicht die Frauen, eher die Männer, ja, die glauben, sie haben eh schon irgendeinen Beruf erlernt, zur Weiterbildung zu motivieren, ja. Da stoßt manchmal auf Hindernisse, die kann man sich nicht vorstellen, ja. Und das ist halt auch, wenn da ist ein riesen Frauenanteil, das ist ja sehr erfreulich, aber generell, Na wirklich, gehen Sie mal in einen Wifi-Kurs, da sitzen 8% Männer, bitte. Das kann es doch nicht sein, nicht?
In was für einen Kurs?
Wirtschaftsförderungsinstitute sind so Fortbildungskurse von der, in dem Fall von der Kammer, es gibt es auch von der
Nachwuchsorganisation der ÖVP.
Ja, richtig. Es gibt es auf der roten Seite auch, aber ja. Es ist ja wurscht. Aber sitzen da die Männer drin und das verstehe ich.
Entschuldigung, keine Nebendiskussionen. Wir besprechen es jetzt und Sie kriegen dann das Mikrofon, wenn Sie es möchten. Bildungsdiskussion, ganz wichtig, finde ich.
Es gibt ja diesen grässlichen Begriff der Frauenförderung. Ne? Wenn ich den höre, dann klappen sich mir immer die Fußnägel hoch und denke ich immer, Frauen sind inzwischen besser ausgebildet als Männer. Es gibt mehr Frauen, die einen Universitätsabschluss haben. Es gibt mehr Frauen, die höhere Facharbeiterinnenausbildung haben. Und trotzdem, es gibt mehr Frauen, die Abitur machen, erheblich mehr Frauen, die Abitur machen. Und trotzdem ist es so, dass sie sich in den Führungsetagen nicht wiederfinden. Und das hat was mit diesem doppelten Unterdrückungsverhältnis zu tun, das ist das eine, und das hat natürlich auch Folgen. Also Weiterbildung bedeutet zum Beispiel für viele Frauen, dass sie für eine Woche raus müssen aus der Familie oder über Wochenenden weg müssen. Das findet nämlich oft nicht in der Arbeitszeit statt und wird nicht so organisiert, dass man trotzdem weiterhin die Familie zu Hause organisiert kriegt. Und wenn wir das Problem nicht lösen, dann werden wir auch auch da ist es wieder ein Zeitproblem, ne? Ich habe keine Zeit für solche Weiterbildung. Wir werden das nur dann lösen, wenn insgesamt sich die Verteilung von Zeit verändert. Und das, was noch dazu kommt, ist, dass bei Frauen immer gesagt wird, ihr müsst euch besser qualifizieren, ihr müsst höher qualifiziert werden. Das erwartet von Männern kein Mensch. Also die haben die Quartestosteron offensichtlich, diese Qualifikation. Mir erschließt sich das nicht. Also ne, warum wir so viele unfähige, dumme Männer auch haben in Spitzenpositionen, Und irgendjemand hat mal gesagt, die Gleichberechtigung der Frau ist dann tatsächlich durchgesetzt, wenn genauso viele dumme Frauen auch in Führungspositionen sitzen. Ich halte das für falsch. Das ist ein systemimmanentes Denken. Aber das, was wir tatsächlich erleben, ist, dass die Qualifikation von Frauen eine Rolle spielt und die von Männern nicht.
Paula Fark, den ich schon erwähnt habe mit dem Recht auf Faulheit, hat ja damals in seinem Pamphlet für die 20-Stunden-Woche auch gemeint, wenn hier Arbeitszeit frei würde, dann würde sich der Arbeiter der Bildung zuwenden. Nicht? Das war ein Irrtum, an dem er dann lange gekiefelt hat. Also nicht automatisch so, ob Männlein oder Weiblein, dass sich dann bei Freizeit sofort in diese Lücke Bildung einfließt, oder? Also ja, Fernsehbildung, genau.
Das, Schwarzgesellschaft. Das okay. Ist wahrscheinlich auch der Grund. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich das Geld einbehalten hat vom Gehalt und dafür als Sachbezug dann diese Wifi-Kurse sich einfallen hat lassen, wo Frauen wirklich keine Zeit haben. Es ist ein Zeitproblem.
Möglich.
Dazu möchte ich noch sagen, also wenn es um Qualifizierung geht, qualifizierte Menschen, es gibt sie auch von Ausländern, die nach wie vor kellnern und sonst irgendwelche Tätigkeiten übernehmen und nicht nachfragen, was sie eigentlich an Qualifikationen mitbringen.
Stimme ich Ihnen hundertprozentig zu mit den Ausländern? Okay. Stimmt, ich stimme auch. Den Herrn Böttinger stimme ich nicht zu. Ja. Diese Bildungs... Ja, macht ja nichts. Dieser Bildungsdrang bei den Arbeitern, den hat es gegeben, aber er ist halt 70 Jahre aus, aber ein Betzold oder was ich wie, ja, das ging bis in die 20er Jahre, ja. Da waren die Arbeiter, weil sie arm waren, wahnsinnig bestrebt, sich zu bilden.
Ja. Hier gab es auch eine Struktur, nicht? Die Arbeiterbildung war ja in einer Partei sehr stark vertreten, mittlerweile gibt es das gar nicht mehr, nicht? Bildungsministerium. Und
ja, klar.
War lange Jahre in den Händen, naja,
wissen wir eh. Und die Frauen, ja, wenn man die Frauen motiviert in einem Betrieb, ja, und ihnen ein bisschen auf die Sprünge hilft, ja, die sind Goldeswert, das sage ich Ihnen. Das,
ja, oh, wirklich, das glaube ich Ihnen, also, okay, keine Frage. Ich arbeite ja selbst gern unter Frauen, also ich habe so auch den Journalismus gelernt. Von einer, wie sagt man da, Mentorin. Ich erinnere mich sehr gerne daran. Ihr erster Merksatz war, wer viel fragt, geht weit ihr. So viel zum Journalismus. Nein. Frauen sind Gold wert, motivieren.
Ja, die Zukunft ist weiblich. Denn deswegen ist ja die 4-in-1-Perspektive setzt genau da an zu sagen, wir wollen eben nicht, dass Frauen sich dem männlichen Leistungsgedanken unterwerfen, sondern wir wollen genau einen anderen Weg gehen. Ja, und die Stärken von Frauen, die sie haben, weil sie in diesem Bereich der Reproduktion arbeiten und da ganz viel, also sich erheblich besser auskennen als die meisten Männer und auch sehr viel mitbringen, zu sagen, das ist der Weg in eine andere Gesellschaft, weil der geht andersrum nicht. Ich sage das nochmal, ich will nicht genauso viele Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen wie Frauen und ich möchte auch nicht, dass genauso viele Frauen sich dieser kapitalistischen Verwertungslogik in Aufsichtsräten unterwerfen, wie das jetzt Männer tun, sondern der Weg ist ein anderer. Der Weg ist einer in eine andere Gesellschaft mit einer anderen Bewertung von Tätigkeiten und in einer Gesellschaft, die eben auf das Leben setzt und nicht auf die Profitsteigerung.
Okay, danke, bitte.
Ja, ich muss jetzt einmal laut denken. Wir diskutieren hier über die Notwendigkeit, die Arbeitspolitik zu verändern. Jetzt ist ein Großteil, ich glaube, ich trete niemanden zu nahe von uns hier, hat schon sein Arbeitsleben hinter sich. Und das zeigt natürlich schon, in Zeiten meiner Berufstätigkeit hätte ich an einem Sonntag nicht Zeit gehabt dafür. Der Sonntag war ein Arbeitstag. Das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt, das hat in der Familie niemand in Frage gestellt, da hat man einfach gearbeitet. Und die junge Generation, die nächste Generation, also meine Tochter ist gleich alt wie sie, glaube ich, da frage ich mich, wie lange schafft sie das noch? Und rundum die Kinder von Verwandten, Bekannten, Freunden, die Großmütter sind im Dauereinsatz und es ist die Frage, es muss sich wirklich was grundlegend ändern. Wie das gehen soll, es ist so ein Generationswechsel schleichend vor sich gegangen. Meine Mutter war für mich zu Hause, wenn ich von der Schule gekommen bin. Es hat ein Gespräch gegeben, es hat Essen gegeben. Es war, was weiß ich, Akademikerfamilien. Meine Schwiegermutter hat ein Kindermädchen gehabt und Kinder im Internat und was weiß ich. Also das waren aber auch nicht große Unterschiede. Im Moment, es ist einfach die Notwendigkeit da, dass beide arbeiten, um die Familie einigermaßen auf dem Standard zu halten. Davon bin ich überzeugt und das ist irgendwie schleichend gegangen, unbemerkt eigentlich von der Politik. Dass da eine große Veränderung, natürlich auch die Ansprüche sind größer geworden, das ist keine Frage. In Frage gestellt haben wir als Mütter eigentlich nie, dass wir keinen 40-Stunden-Job hatten, sondern mit Familie und Elternpflege. Ich muss gestehen, ich habe auch keine Oma gehabt, weil ich im Ausland war 10 Jahre und immer wieder in einer fremden Stadt. Also wie soll das gehen? Und ich finde das ganz, ganz wichtig, diese grundlegenden Ansätze, die Arbeitspolitik und vor allem auch von der Politik aus neu zu ordnen. Und ich finde das ganz toll, dass darüber gesprochen wird.
Merci. Warum ist das passiert? Plötzlich müssen beide arbeiten? Die Politik, der ist es passiert oder ist es der Politik nicht passiert? Das jetzt. Ansprüche.
Ich würde sagen, das ist eine Frage der Kräfteverhältnisse. Also das ist ja nicht neu. Ne? Also in Arbeiterinnenfamilien war das bis in die 50er, 60er Jahre hinein völlig selbstverständlich, dass beide arbeiten gegangen sind, weil das Geld sonst nicht gereicht hätte. Das ist erkämpft worden. Also die Lohnerhöhung, die Arbeitszeitverkürzung, die sind erkämpft worden in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da hat es ja tatsächlich noch Arbeitskämpfe gegeben, die wirklich Arbeitskämpfe waren, wo es um Umverteilung ging, wo es darum ging zu sagen, das, was wir erarbeiten, das wollen wir auch wenigstens in Anteilen wiederhaben. Das kann man auch angucken, wenn man sich die Steigerung, also die Gewinnsteigerungsraten anguckt. Die sind ja in den letzten Jahren explodiert und gleichzeitig sind die Löhne nach unten gegangen. Da kann man sich in Tabellen angucken, wie die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sich verändert haben. Und das gilt es zu ändern. Also das ist genau der Ansatz zu sagen, darum muss man wieder kämpfen. Wir müssen darum kämpfen, dass unsere Zeit uns gehört. Wir müssen darum kämpfen, dass das, was wir erarbeiten, unter uns aufgeteilt wird und nicht die wenigen immer mehr kriegen und die vielen immer weniger. Das ist eine alte Debatte auch. Also es ist auch nichts Neues. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, die vielen einen Perspektive, die hat noch nie jemand gedacht, sondern die ist schon ganz oft gedacht worden. Sie ist auch ganz oft schon in Teilen erkämpft worden, aber sie ist nie zu Ende erkämpft worden. Und ich glaube, dass wir auch an der Schwelle stehen, wo wir uns entscheiden müssen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und dieser alte und so wahre Spruch von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei, der ist mit Händen zu greifen, weltweit. Wenn man sich anguckt, überall, die Kriege werden mehr, die Ausbeutung wird mehr, der Hunger wird mehr, die ganze Frage der Umwelt und der Klimakatastrophe, die ist ja eine, die betrifft uns doch direkt, die ist ja nicht abstrakt. Und die können wir uns auch angucken, ne? Mit Missernten in den afrikanischen Ländern und Überschwemmungen im asiatischen Bereich. Das hat ja Folgen und das wird auch bei uns ankommen. Und die Entscheidung, die jede einzelne von uns trifft, ist zu sagen, fange ich an, mich dagegen zu wehren. Ist es meine Welt oder ist es die Welt, in der ich zugucke, wie wenige sie zerstören? Das ist die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts.
Bitte.
Bin schon dran. Okay. Ich möchte noch einen anderen Aspekt hineinbringen, natürlich aus persönlicher Betroffenheit, wie so oft. Also ich glaube, das eine, was ich unterstreichen will, ist, dass diese Kinderbetreuungsgeschichten, dass man wegkommen muss von Betreuung und hinkommen muss zur Bildung, das unterstreiche ich ganz fest. Ich glaube, dass wir da auch in unseren Köpfen noch ganz viel das Bewusstsein haben müssen, dass es da schon um Bildung geht. Und ich erlebe aber einen zweiten Punkt und der wird ganz wenig diskutiert und ich glaube, dass das total entscheidend ist, auch wenn es darum geht, was man sich leisten kann und wie viel Zeit man hat, wie viel arbeiten man muss, sind Wohnkosten. Also Wohnkosten. Mhm. Ja, also ich glaube, der Bereich Wohnen wird viel zu wenig diskutiert und ist aber sowas Existenz, für Existenz was ganz Wichtiges. Und ich meine, ich bin auch eine alleinerziehende Mutter und bei mir geht das Geld, obwohl ich wahrscheinlich sehr überdurchschnittlich viel verdiene, fürs Wohnen drauf. Mhm. Ja, also ich lebe in der Stadt, das ist natürlich, da kann man auch günstiger wohnen, aber es geht ja mehr in die Stadt und das leistbare Wohnen in urbanen Zentren ist ein Thema, das mir viel zu wenig irgendwie diskutiert wird und wo viel zu wenig eingegriffen wird, auch von der Politik. Also ich glaube, das muss leistbar sein, damit auch Ressourcen, wie auch immer, frei sind für andere Dinge.
Die Politik in Österreich hat den Wohnkostenzuschuss gekürzt, kürzlich, wenn ich mich nicht irre. Also so viel zur Politik in diesem Rahmen, aber grundsätzlich.
Und wahrscheinlich auch die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Ja, aber auch der soziale Wohnungsbau ist auch erkämpft worden. Ne? Die Frage nach Unterbringung ist in Zeiten, in denen die Arbeiterinnenbewegung sehr stark war, erkämpft worden mit einer Beteiligung der Unternehmen ja teilweise. Ich kenne das aus dem Ruhrgebiet, da gab es ganz viele Werkswohnungen.
Die gab es ja in Österreich genauso.
Die sind inzwischen alle privatisiert.
Karl-Marx-Hof im Roten Wien, 1920. Ja, nicht?
Genau. Genau, sie sind privatisiert, also verkauft worden von den Unternehmen. Viele, die in städtischer Hand waren, das hat was mit den Haushalten zu tun, den öffentlichen, dass die gezwungen werden. Also bei uns werden die Kommunen inzwischen gezwungen, ihren Wohnungsbestand zu verkaufen an irgendwelche Heuschrecken, weil sie sonst keine Gelder mehr bekommen, ne, weil die öffentlichen Kassen halt leer sind. Und das ist eine zentrale Frage das nimmt ja auch Form an, wo man wirklich fassungslos davor steht. Ja, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, das ist eine der reichsten Städte in Nordrhein-Westfalen. Da gab es neulich in der Klatschpresse eine große Überschrift auf der ersten Seite, die hieß, es gibt zu wenig Villen in Düsseldorf.
Ja. Ja, also, um Gottes Willen.
Ja, um Gottes Willen, ja, genau. Und gleichzeitig ist es so, dass man da als normaler Lohnempfänger wirklich sich keine Wohnung mehr leisten kann. Die Leute ziehen raus aus der Stadt mit allem, was dazugehört. Also damit, dass dass Ghettos entstehen an den Stadträndern, damit, dass die Anfahrt natürlich in die Stadt auch wieder mehr wird, dass mehr Autos unterwegs sind, weil die Leute auch nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, weil es zu teuer ist. Da ist so eine alte Dreckschleuder erstmal preiswerter kurzfristig gedacht. Und die Politik tut nichts dagegen, weil sie kein Interesse hat. Sie ist halt, das ist keine Interessenspolitik für die Mehrheit der Bevölkerung, sondern die bedient die Interessen von wenigen. Und zwar egal, welchen Parteinamen sie haben.
Okay.
Aber ist das grundsätzliche Problem ja nicht, dass Wohnen zu teuer ist, sondern dass die Löhne zu niedrig sind, um sich Wohnen leisten zu können, oder? Also so wird sich sehen.
Weil das Verhältnis stimmt nicht. Ich glaube, das
genau. Ist, ne? Genau. Weil die Wohnkosten steigen mit der Inflation und die Löhne sinken aber eigentlich, wenn man sich das jetzt in den letzten 50 Jahren anschaut, was man wirklich für das, was man verdient, bekommt, sinken ja die Löhne. Und dann ist es klar, dass man irgendwann sich Wohnen nicht mehr leisten kann, aber da ist jetzt Wohnen nicht zu teuer, sondern die Löhne zu niedrig. Also weil die Arbeit eben nicht genug wertgeschätzt wird und genug bezahlt wird. Ich sehe es gerade, ich arbeite im Sozialbereich, ich sehe es da ganz oft, dass Leute irrsinnig anstrengende Arbeit machen und gerade eben viele Frauen auch. Also ihr Beispiel gibt es ja ganz oft, dass alleinerziehend und vielleicht nicht mal Teilzeit, sondern sogar Vollzeit im Sozialbereich und dann geht das ganze Geld fast fürs Wohnen drauf. Mhm. Aber das nur dazu, eigentlich habe ich ja wollte ich was ganz anderes sagen.
Bitte, sagen Sie.
Weil wir vorher die Bildung angesprochen haben. Ich finde, das ist wirklich ein ganz... Also ich nochmal, ich finde dieser Ansatz jetzt mittlerweile, wo wir mehr darüber diskutiert haben, der ist sicher ganz toll mit der Arbeitszeitverkürzung, aber es ist mir trotzdem noch ein bisschen zu wenig. Also nur das ist mir ein bisschen zu wenig. Was ich ganz zentral auch finden würde, ist, über Bildung nachzudenken. Und zwar nicht über Bildung, so wie wir es jetzt betreiben und auch nicht da so, dass wir mehr Bildung brauchen in Form von mehr Bildungszeit, sondern die Bildung, die wir betreiben wollen, die muss sich ändern und zwar eine Verschiebung von rationeller, logischer Bildung mehr zu sozialer und emotionaler Bildung, dass wir auch besser lernen, wie wir ticken als Menschen, wie wir miteinander klarkommen, wie wir mit Konflikten umgehen und so. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass wir dann auch produktiver arbeiten können. Ja, weil wir mit uns selber besser klarkommen und mit unserem Nachbar besser klarkommen. Wenn man das überspitzt formuliert, könnte man sagen, wir haben gelernt, wie man Atombomben baut oder komplexe Computersysteme macht, können aber oft einfachste Konflikte nicht bewältigen, einfachste zwischenmenschliche Dinge nicht verstehen, weil das so wenig Gewicht hat in unserer Bildung. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, wo sich was verschieben muss.
Ich würde das auch nicht trennen. Also der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung steht nicht gegen den Kampf um eine andere Bildung, sondern ich glaube, der verknüpft sich.
Nein, nicht, das sollte eben damit mit reingedacht werden, sowas.
Genau, und das, aber was wir feststellen können, ist, also es gibt ja eine ganz spannende Entwicklung, gerade im Bildungsbereich. Es gab über lange, lange Jahre linke Reformbewegungen im Bildungsbereich, die gesagt haben, die Bildung muss reformiert werden, es braucht eine andere Form von Bildungseinrichtungen, es braucht eine andere Art zu lernen, die sozialen Kompetenzen müssen gestärkt werden. Und es geht nicht nur darum, Kinder marktfähig zu machen, sondern es geht um die Entwicklung der Persönlichkeit in erster Linie, und zwar einer freien, selbstbewussten Persönlichkeit. Das, was wir jetzt erleben, ist, dass das abgebaut wird in der breiten Bildung. Also an den normalen Schulen nimmt es immer weniger einen Platz ein. Da, wo das inzwischen aber völlig selbstverständlich ist, ist an Eliteschulen. Die Internate in der Schweiz, wo die Reichen ihre Kinder hingeben, die arbeiten mit linker Reformpädagogik. Das ist eigentlich absurd. Und ich finde, genau da muss man ansetzen zu sagen, wir wollen genau das, was sich die Eliten leisten und nehmen, das wollen wir für alle Menschen. Und das gilt vor allen Dingen auch im Bildungsbereich. Und das mal zu benennen und zu sagen, ihr lügt doch, ihr sagt, für die Mehrheit der Gesellschaft ist das nicht gut, aber eure eigenen Kinder werden genau in solchen Modellen groß. Das kann ja nicht sein. Nun, da anzusetzen und wirklich auch Aufklärungsarbeit ist, auch Bildungsarbeit zu sagen, das ist das, was sie tun. Sie sagen, für euch ist es schlecht, aber sie nehmen sich für sich selber. Und das gilt ja nicht nur für den Bildungsbereich, sondern für viele andere Bereiche auch.
Ja, ja, bitte.
Meine letzte Wortmeldung wirklich. Ist keine Frage mehr, nur eine Feststellung. Was mich eigentlich ein bisschen betrübt, ist die Runde, das Auditorium, ja, dass wir zu alt sind. Gut, das Thema wäre eigentlich was für die Jugend. Aber jetzt sitzen wir alte da und vielleicht 20% junge, ist eigentlich, ja, Bullshit. Das ist das. Und dann vielleicht sollte man die Jugend, für meine Begriffe, ist viel zu brav, gell. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, um Gottes Willen, nicht?
Sie waren eine Schlinge, oder?
Nein, aber was ich bin ein bisschen 68er angehaucht und so weiter. Was wir sollten, wir Alten, ja, darf ich sagen, ist das, dass wir unsere gesunde, alten Aggressivität vielleicht ein bisschen weitergeben. Ja. Vielleicht kommt man da einen Journalisten ansprechen. Ja, warum nicht? Wir haben mehr Möglichkeiten.
Ja, ja. Alles klar, danke. Jetzt machen wir es bitte ganz kurz. Letzte Runde und ganz kurze Wortmeldung noch, weil ich glaube, zwei oder drei sind noch anständig. Wir müssen aber schon auf die Uhr schauen. Bitte.
Ganz kurz, also in der Hausbesetzerszene von 1980 haben wir schon gefordert, dass die Finanzen, die wir abgeben, die Steuern sozusagen, dass wir bestimmen können, was damit gemacht wird. Also das war so in den 80er Jahren. Heute ist es wieder aufgekommen und ich bin schon lange dafür, dass ich wissen will, was wird mit meinen Steuern gemacht.
Genau. Wo können Sie es bestimmen? Beim Kirchenbeitrag, gell?
So weit haben den wir zahle ich ja nicht, weil ja, ich bitte. Hier nicht... Ja,
also, gottlos, bitte.
Da möchte ich bitte anknüpfen. Es geht auch darum, dass wir für die Technisierung, was Kriege anbelangt, sehr wohl mitfinanzieren, aber nicht wissen, was es kostet. Und da würde ich sehr wohl meinen, dass wir auch da einmal mitreden möchten, ja, zugunsten unserer Familien, weil im Handumdrehen wird uns ja gesagt, also wir können uns nicht viele Kinder leisten. Das hängt auch mit Bildung zusammen, sehr wohl, ja, Familienplanung. Und dann muss man hergehen und sagen, ja, aber die dritte Welt, die fünfte Welt, überall gibt es Übervölkerung, gerade mit fehlender Bildung. Aber es wird sehr wohl Kriege investiert und das Wasser und der Reis wird ihnen nach wie vor wie von oben heruntergeworfen, ohne dass sie sich selber ernähren können. Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Und nicht mit 10 Kindern, sondern vielleicht auch nur mit 2, weil dadurch ist ja auch unser Bildungsstand und unsere Existenz gesteigert worden.
Richtig, also Bildung, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Bildung einer Gesellschaft und
richtig,
der Kinder.
Richtig, ja.
Und da wird uns aber, der katholischen Kirche.
Da wird ja, uns leider alles andere noch gepredigt und da müssen wir wirklich einmal in diesen Männervereinen umrühren, würde ich sagen.
Jawohl.
war eigentlich ein schönes Schlusswort.
Wir haben aber noch eine Wortmeldung.
Da traue ich mir schon gar nichts mehr sagen.
Na, getrauen Sie sich mal bitte kurz.
Ja, ich getraue mich kurz. Also ich glaube, die Ideen, die da heute gekommen sind, waren alle ja, sehr gut. Was mich ein bisschen stört, ist das Wort Kampf. Wir kämpfen, ja, also mit der Faust, mit der Erhobenen, schaut vielleicht gut aus, aber ich denke mal, sich zusammensetzen und Dialoge konstruktiv zu führen, ist vielleicht ein bisschen gescheiter als nur zu kämpfen. Aber in dieser Gesellschaft geht es vielleicht nicht anders. Also ich weiß es nicht. Ja. Das andere ist, ich würde sagen, nehmen wir ein Wort aus der Werbung, so wie es präsentiert wird, so nehmen es dann die Leute an und ich glaube, die Präsentation hat ein bisschen eine schlechte Optik. Das ist, also die Ideen sind gut, die Präsentation verheerend.
Okay. Ja,
gut, danke.
Da noch ein Wort dazu, bitte.
Ich fange mal hinten an. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich in Kämpfen befinden. Die Frage ist, wie man kämpft. Also Kampf kann auch der Kampf der Worte sein, der Kampf der Ideen. Es geht nicht darum, die Barrikade im Keller zusammenzubauen und dann auf die Straße zu stellen und anzuzünden. Das kann man machen, wenn es notwendig ist, aber das ist nicht meine Form der Kampfauseinandersetzung. Aber ich glaube, dass es ein Problem ist in der Linken, dass sie Angst davor hat zu sagen, wir kämpfen um eine andere Gesellschaft und glaubt, dass sie in Diskursen erlangen kann. Diskurse sind wichtig und Debatten sind wichtig, aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu kämpfen, weil wir werden bekämpft. Also ich glaube, das muss man auch mal sehr deutlich sagen. Die Mehrheit der Bevölkerung wird bekämpft. Es gibt diesen Klassenkampf von oben. Und das ist, und für viele Menschen ist es auch ein existenzieller Kampf. Die kämpfen ums Überleben. Also da geht es darum, wirklich sich die Frage zu stellen, kann ich meine Kinder noch ernähren? Und ich finde, dass man das auch benennen muss. Die Frage ist, wie brutal tut man das? Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ne? Also, und es hilft uns auch nicht, wenn man kämpferische Parolen in den Raum schmeißt, aber keinen Ansatz hat, wie kann man eigentlich Wege gemeinsam beschreiten. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, das zu verknüpfen. Ich glaube, dass aber auch ganz viele Menschen schon lernen und gelernt haben und dass es da auch einen Weg hin gibt. Also es ist nicht so, dass wir bei Null anfangen. Es gibt diese Auseinandersetzungsprozesse und es gibt auch viele Bewegungen, die sich genau auf diesen Weg gemacht haben. Und ich höre damit auf. Also zum Bürgerhaushalt möchte ich jetzt nichts sagen, weil das ist ein anderes Thema, ne, weil wir verwalten auch die Armut der öffentlichen Kassen. Also bei uns ist es inzwischen so, dass die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden dürfen, wo gekürzt und privatisiert wird. Ich finde das absurd. Also ich glaube, das, was wir brauchen, sind Bedarfshaushalte, zu sagen, was braucht eine Stadt, um ne, ihren Menschen das zu bieten, was Menschen auch brauchen zum Leben. Und das wäre mein Ansatz, darüber zu arbeiten.
Genau. Gut, in diesem Sinne herzlichen Dank, Frau Schwabitzissen, für diese Diskussion. Auch wir haben... Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben, hat einmal wer gesagt. Wer zu früh kommt, die Frauen. Nein, jetzt zähle ich aber auf. Danke.
Das war jetzt nochmal der Sexismus kurz zum Ende. Das war jetzt noch
der Schluss Testosteron. Ja, stimmt, genau. Wir sind auch noch bis 13 Uhr da, da können Sie mit mir machen, was Sie wollen. Da hinten nützen Sie die Gelegenheit, nehmen Sie einen Kaffee. Wir essen noch ein Brötchen, eine Stulle, eine Schnitte haben Sie nur Spaß mit uns und diskutieren Sie noch mit uns. Erlauben Sie mir noch kurz, die Glocken läuten schon zum Auszug, die nächsten zwei Veranstaltungen anzukündigen, nämlich eine Gastveranstaltung mit dem Titel Ideen zum Umsteuern, Diskussion zur Reform der Steuer- und Sozialversicherungssysteme von den Grünen dieses Mal. Volker Plast ist der Vortragende, der ist der Bundessprecher der Grünen Wirtschaft. Bitte um Anmeldung bei dieser Veranstaltung unter office-ooe@gruene-wirtschaft.at. Die Adresse kann ich Ihnen nachher geben, wenn Sie möchten. Am Donnerstag, 14. Juni um 19 Uhr gibt es eine Gastveranstaltung hier im Kepler-Salon zum Thema Rassismus und Social Media. Studierende der Sozialwissenschaft, der Sozialwirtschaft, pardon, an der Johannes Kepler Universität Linz stellen ihre Arbeit zum Thema Rassismus und Social Media vor. Also, bleiben Sie nur da. Reden Sie noch mit uns, nehmen Sie einen Kaffee, nehmen Sie ein gutes Brot von Mauracher und danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind und toll diskutiert haben. Merci vielmals. Danke, Frau Gabriel.